Ja, hallo und willkommen zurück hier bei Tacheles. Liebe Zuschauer, wir starten jetzt immer wöchentlich, das haben Sie bestimmt schon mitbekommen. Hier gibt's also wieder kräftig auf die Nuss die ganzen Infos, die Thomas uns zur Verfügung stellt, aus seinen Artikeln herausdestilliert. Ich wünsche dabei eine informative Unterhaltung und trösten Sie sich, manchmal muss es halt auch wehtun. Also, hier ist Tacheles. So, Thomas, wir sind bereit für die Schmerzen, die du uns regelmäßig zufügst.
Ich komme da nicht überweg über die ganzen versuchten Anmoderationen eben. Ich bin jetzt unfähig, eine Sendung zu machen. Kannst du mal ohne mich anfangen, bitte?
Habe ich dich so verstört?
Ja.
Lassen wir das, sonst wird das hier heute nichts. Lass uns, das ist zu ernst. Wir müssen ein ernstes Gesicht machen. Es sind ernste Themen hier. Es geht hier um viel.
Ja, aber dann kannst du nicht solche Anmoderationen machen.
Ich habe es ja nicht gemacht. Also, Konzentration, Attention. Wir starten in die neue Woche mit dem großen Ereignis, das natürlich jetzt da die Berichterstattung der letzten Tage doch einigermaßen dominiert hat. Es lässt schon wieder nach, aber es geht um den Konflikt in Israel. Es geht um die große Nummer, die Trump da unten abgezogen hat. Kann man das eigentlich so sagen, so läppisch große Nummer? Also es war schon ein Ereignis, oder? Kann man das sagen? Also
ja,
es war ja nicht weniger wie 3000 Jahre Frieden, die er jetzt da hier erklärt hat. Ja,
ja gut, gab auch schon 1000-jährige Reiche, also so weit würde ich nicht gehen. Aber wenn das halbwegs klappt, was er da ausgetüftelt hat, dann war das historisch. Muss man abwarten.
Wie siehst du das? Ich weiß, du bist immer kein Fan von kurzzeitigen Entwicklungen, aber wenn du jetzt mal the long shot nimmst hier, also die längerfristige Entwicklung angesichts dessen, dass da ziemlich viele Anrainerstaaten, Nachbarstaaten aus der Region auch versammelt waren und die alle ihren Willen erklärt haben, mit dieser Unterschrift eben auch da, lasst uns das jetzt mal richtig anpacken. Denkst du, das ist jetzt die Chance der Chancen, was Rabin damals nicht geschafft hat?
Ja, das Problem ist, also wenn sie es umsetzen würden, ich habe in dem Artikel hier runter, unten dieses Abkommen übersetzt, die 20 Punkte. Wenn sie das umsetzen würden, könnte das klappen. Also wenn sie jetzt wirklich, der Punkt ist ja, warum gibt es da keinen Frieden jetzt seit 70 Jahren? 1947 hat die UNO beschlossen, wir gründen zwei Staaten, Israel und Palästina. So, die ganze westliche Welt fabuliert vom Existenzrecht Israels. Völlig in Ordnung.
Zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja klar, dass das da ein Thema war, ne?
Ja, aber es kamen zwei Staaten beschlossen. So, es wird immer nur vom Existenzrecht Israels gesprochen, nicht vom Existenzrecht des palästinensischen Staates. Den soll es aber laut Völkerrecht seit 1947 auch geben. So, und die Israelis haben die Palästinenser konsequent 70 Jahre vertrieben, eingesperrt und so weiter. Da ist kein Wunder, dass die Palästinenser mit Terror reagieren. Die haben ja da sind ja Leute, die leben seit 70 Jahren in Flüchtlingslagern. Hallo? Ja, also seit Generationen. So, und dieser Plan, wenn der jetzt umgesetzt würde, was ich ja noch nicht weiß, aber wenn er umgesetzt würde, da steht nämlich auch drin, internationale Aufbauhilfe. Also richtig Wirtschaftshilfe, Gaza soll wirtschaftlich auf die Füße kommen. Wenn sie das umsetzen würden und die Palästinenser endlich vernünftig leben könnten, dann könnte das auf lange Sicht funktionieren. Natürlich ist da viel böses Blut im wahrsten Sinne des Wortes gewesen. Natürlich wird das Generationen dauern, aber es wäre eine Möglichkeit. Bisher haben wir 70 Jahre nur gehabt, Palästinenser eingesperrt, unter Wirtschaftsblockade, Battle Arm. Gut, ich meine, wenn die keine Perspektive haben, kein Wunder, dass sie Terroristen werden. Aber wenn die eine Perspektive kriegen, könnte es funktionieren. So, ist die Frage, ob das so umgesetzt wird. Also so wie es da steht in dem Abkommen, klingt das vernünftig. Frage ist Umsetzung.
Was ist da jetzt der konkrete Plan? Also wir wissen ja schon, dass die Entwaffnung der Hamas war ja einer der Punkte für die nächste Phase. Erste Phase eben Austausch der Geiseln und Überstellung der...
Und jetzt kommt der Witz. Geh mal runter im Artikel.
Ja.
Ich finde, in den 20 Punkten finde ich partout nichts über Entwaffnung der Palästinenser. Ich finde das nicht.
Ja, okay. Sag mir das. Wenn du sagst...
Es steht da nicht. Geh mal runter, das sind 20 Punkte, ich habe sie extra übersetzt. Da steht nichts von Entwaffnung. Da steht ganz viel, aber nicht Hamas entwaffnen. Ich sehe den Punkt nicht. Hamas soll die Kontrolle über Gaza abgeben, da soll ein internationaler Regierungsrat rein und irgendwann Wahlen und so. Aber ich sehe nichts von Entwaffnung.
Was
Die Hamas
bedeutet
verpflichtet
das?
sich, nicht mehr Gaza nicht mehr zu verwalten. Also darum, das ist und da steht sogar drin, die Israelis sollen aus Gaza verschwinden. Also die, ne, da steht drin, die israelische Armee soll raus. Gut, keine Fristen gesetzt, aber da steht drin, da soll jetzt ganz schnell eine internationale Friedenstruppe rein. Und da, wo die reingeht, geht die israelische Armee raus. Also wenn sie das, was hier geschrieben ist, umsetzen, dann hätte das eine Perspektive. Also es ist der Witz, ich sehe die ganzen Medienberichte, aber anscheinend hat keiner die 20 Punkte gelesen.
Wir sind ja beide doch jetzt schon ein paar Tage hier auf der Welt und haben so das ein oder andere, den ein oder anderen Versuch gesehen, dass da unten endlich mal Frieden einkehrt. Da ist meine Zuversicht jetzt natürlich etwas gebremst, wenn ich mir das so anschaue, was da früher passiert ist. Ich erinnere mich an Rabin, eben der 93 im Weißen Haus stand, im Garten mit Yasser Arafat damals, Clinton im Hintergrund und alle haben sich gefreut und es war ein gutes Zeichen irgendwie so. Es war ja auch Anfang der 90er, juhu, der Kalte Krieg war da vorbei, wurde alles
Alle haben sich
abgebaut.
lieb.
Ja, und endlich jetzt auch da unten im Nahen Osten kehrt Frieden ein und so weiter. Das wurde dann jäh beendet, als Rabin dann eben Opfer eines Attentats war und auch die ganze Politik dann nicht nur deswegen, sondern insgesamt wieder rückabgewickelt wurde. Und jetzt soll es dieser Versuch sein, wenn ich anschaue, die Geiseln, die Palästinenser, die jetzt freigekommen sind, die 1700, die man einfach mal vorsorglich von der Straße weggeholt hat, die kommen jetzt zurück. Und das hat ein Psychologe neulich gesagt, die kommen zurück in ein 80% zerstörtes Umfeld. Also 90% eigentlich vom Gazastreifen ist platt, zerstört, unbewohnbar, teilweise toxisch verseucht. Da haben die israelische Armee auch volle Arbeit geleistet. Was die da jetzt dann natürlich sehen, ist nicht unbedingt friedensfördernd, oder? Wenn die sehen, dass alles in Schutt und Asche gelegt worden ist.
Völlig richtig. Also, wie gesagt, der Punkt ist, und das sage ich also auch schon seit den 90ern im Freundeskreis, das Problem ist Israel. Wenn die israelische Regierung sagen würde, okay, wir akzeptieren, dass es die Palästinensergebiete gibt, wir geben ihnen die Möglichkeit, sich wirtschaftlich zu entwickeln und wir ertragen den Terror eine Zeit lang. Weil den Terror hast du da, du hast 70 Jahre, das sind vier Generationen von Menschen, die nur kennen, dass Israel sie unterdrückt, im Flüchtlingslager schmeißt und so weiter. So, denen musst du natürlich Zeit geben, sich umzuorientieren. Und Israel ist der stärkere der beiden Partner. Israel muss das aushalten. Weil Terror wird es immer geben. Du wirst immer irgendeinen Bekloppten finden, der den Friedensprozess zerstören will und sich in die Luft sprengt. So, und wenn dann jedes Mal die Israelis wieder ganz oft auf alle Palästinenser pauschal draufhauen, dann geht es nie zu Ende. So, das heißt, das Problem war, die Israelis haben den Friedensplan damals im Grunde auch nicht eingehalten. Da war auch Zwei-Staaten-Lösung, wollten sie dann ja nicht mehr und so weiter. Das ist das Problem. Und darum, ob das jetzt in der Praxis funktioniert, ich weiß es nicht. Wenn das, was sie in das Abkommen geschrieben haben, umgesetzt würde, inklusive ganz wichtig Wirtschaftshilfe, Aufbau, ne, Palästina als auch Wohlstand, dann könnte es klappen. Also wie gesagt, ich erinnere daran, Tschetschenien, was war das für ein Krieg? Was war das kaputt? Die Tschetschenen sind heute die größten Unterstützer von Russland und Putin. Da ist nichts mehr mit böses Blut. Ich war in Mariupol, die Stadt war weg. 2 Jahre später war das ZDF da und versucht jemanden zu finden, der gegen Russland ist. Sie haben keinen gefunden, in 3 Tage durch die Stadt gerannt. Also es geht, wenn man will. Die Frage ist, wollen Sie?
Es gibt ja ultraradikale Kräfte in der Regierungskoalition, ganz konkret
Da ist
die
das Problem,
Minister
ja.
Smitrich und Ben Gvir. Das sind zwei Hardcore-Ultranationalisten, die also vom Groß-Israel träumen und auch das Ziel von Trump ist es ja, das erklärte Ziel sozusagen, das Groß-Israel wieder zu errichten. Inwieweit ist es denn wahrscheinlich, dass deren Pläne jetzt plötzlich auf Null sind? Das ist ja auch recht unwahrscheinlich, oder?
Das ist das, was ich sage. Es gibt auf beiden Seiten Scharfmacher. Es gibt zum einen Palästinenser, die stinksauer sind und sich aus Perspektivlosigkeit irgendwo in Israel wieder in die Luft sprengen werden. Und es gibt auf der anderen Seite Israel-Leute, die das Ding zu Ende bringen wollen. So, und beide Seiten müssen die Kraft haben, das auszuhalten. Und ob sie die haben, weiß ich nicht, weil genau du nennst das Problem. Das Problem sind die Radikalen, und zwar auch auf Seite Israels. weil Israel der stärkere der Teile ist, ist das Problem vor allem Israel. Israel müsste die Kraft haben, auszuhalten.
Wie siehst du die Beziehung Trump und Netanyahu? Weil Trump hat ja bei seiner Rede in der Knesset dem Präsidenten Herzog, dem israelischen Präsidenten, vorgeschlagen, lassen Sie den doch, begnadigen Sie den doch, das wäre doch viel einfacher.
Ja, also die beiden mögen sich ja offensichtlich. Aber Trump ist auch, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, momentan sauer auf Netanyahu. Das ist ja auch der Grund, warum in meinen Augen der Grund, warum der Friedensplan so ausgefallen ist, wie ausgefallen ist. Und Israel hat den Krieg verloren, das nicht vergessen. Das waren die israelischen Ziele. Hamas vernichten, Gaza übernehmen, kontrollieren, ist alles weg. Jetzt haben sie mit der Hamas ein Abkommen geschlossen. Das ist nicht Hamas vernichten. So, jetzt steht da drin, die israelische Armee soll sich aus dem Gazastreifen zurückziehen. Kommt eine internationale Sicherungstruppe. Ist jetzt auch nicht Besetzung des Gazastreifens. Also die Israelis haben den Krieg krachend verloren. Sie haben kein Ziel erreicht. Keins von den Zielen, die sie genannt haben, ist erreicht. Tja, so, wie gesagt, die Frage ist und bleibt, wie sie damit klarkommen. Und was Netanyahu angeht, ich vermute, dass Trump den Plan unter anderem deshalb so formuliert hat, weil er das Ding jetzt ganz schnell beenden wollte, weil das wurde ihm in Arabien zu heiß. Der Netanyahu hat den Fehler gemacht, Doha, also Katar, zu bombardieren. So, Katar ist ein Verbündeter der USA, der sich auf das Schutzversprechen der USA beruft. Und dann gucken die USA zu, wie Netanyahu Katar bombardiert. Was sagt er jetzt über das Bündnis aus? Und was sagen die anderen arabischen Nachbarn dann zu den USA?
Ist es ein originäres Interesse von Trump, da wirklich Frieden zu machen, oder geht es dem nur um sein Ego? Seinen Nobelpreis, seinen Friedensnobelpreis, seinen Ruf als großer Friedensmacher, Trump 7 zu 0, weißt
Ja,
du?
weiß ich nicht. Also ich kenne ihn nicht persönlich. Nochmal, also ich denke, also Trump hat natürlich ein Riesenego. So, und für dieses Ego, und nochmal, das kann man nicht oft genug sagen, für dieses Ego war die Bombardierung, jetzt habe ich schon trockenen Hals hier, für dieses Ego war die Bombardierung von Katar eine Katastrophe. Weil der Netanyahu hat den Trump aussehen lassen wie ein Weichei, der seine Schutzversprechen nicht umsetzt. Das hätte die USA die Zustimmung in der arabischen Welt kosten können. Saudi-Arabien hat danach sofort Militärbündnis mit Pakistan geschlossen. Hallo? Und das heißt, Trump muss den Netanyahu stoppen. Weil der wird schon sauer auf den sein. Aber ja, wie weit das geht, weiß ich nicht. Aber darum, das ist auch der Punkt, warum ich jetzt denke, dass es sich zumindest, dass dieser Friedensplan erstmal halten wird, weil Trump jetzt überhaupt kein Interesse daran hat, dass das wieder aufflammt. Er muss erstmal die Araber beruhigen. Da ist hinter den Kulissen ganz sicher einiges an Theater. Also ich vermute, das wird erstmal, wie lange weiß ich nicht, ich glaube, das wird erstmal halten, weil der Trump nicht will, dass das wieder losgeht.
Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, Israel hätte Trump in der Hand. Da gibt es wohl doch irgendwelche Epstein-Geschichten oder so, womit man ihm dann doch ein bisschen erpressen könnte. Hältst du das für wahrscheinlich, dass da in dieser Richtung auch Politik gemacht wird? Weil wenn du dir die Aktionen von Trump anschaust in Bezug auf den Irankrieg und all diese Geschichten, könnte man schon meinen, dass er ziemlich unter der Fuchtel steht vom Herrn Benjamin.
Das muss aber keine Epstein-Geschichte sein. Kann, muss nicht. Denk an die erste Amtszeit. Also Trump hat ja damals auch seinen Jared Kushner, seinen Schwiegersohn, da eingesetzt. Das ist ja ein ganz guter Kumpel von Netanyahu.
Die Verlegung der Botschaft, der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, was ja eigentlich auch diesen ganzen Schlamassel vor 2 Jahren ausgelöst hat, nach der Meinung nach vielen Experten.
Ja, nach meiner Meinung auch. Klar, also er ist auf jeden Fall pro-israelisch. Und so, die Frage ist eben, wie gesagt, also die Frage, die sich die USA jetzt oder der ganze Westen 2 Jahre stellen mussten, ist folgende. Geht unsere Liebe zu Israel so weit, dass wir die ganze Welt, und zwar wirklich ganze Welt, gegen uns aufbringen? Ne, also außerhalb des Westens war die Berichterstattung über das, was Israel in Gaza veranstaltet, eine völlig andere als im Westen. So, und jetzt noch bombardiert der Netanyahu Katar. Ja, der war Schluss mit lustig. Das heißt, die USA, wenn der Trump jetzt da weitermacht, dann verliert er vielleicht sogar die Araber. Stell dir mal vor, die ganzen Araber wechseln jetzt rüber in das andere Lager, weil sie sagen, die USA sind Müll, Israel darf uns bombardieren, USA schützen uns nicht. Was ist das für ein Schutzversprechen?
Aber die Allianz Saudi-Arabien-USA, ist die gefährdet? Wäre das wirklich ein Bruch?
Das weiß ich nicht, aber Saudi-Arabien macht eine sehr viel eigenständigere Politik. Und nochmal, die haben jetzt Pakistan sich als Schutzmacht geholt. Die Saudis.
Weil die haben Atom.
Die haben eine Atombombe. Und Saudis haben Geld, Pakistaner brauchen Geld. So, Deal. Das werden die USA nicht lustig finden. Ja, also es ist, wie gesagt, das Problem ist, dieses ganze Israel-Theater, die Israel-Unterstützung hat den Westen international unglaublich viel Unterstützung gekostet und hat ihn, um dieses schöne Wort zu benutzen, den Westen isoliert.
Der Westen ist isoliert.
Ja, natürlich ist der Westen isoliert. Es sind 50 Länder gegen von 190. Und die anderen 140 sind nicht so begeistert vom Westen. Das siehst du auch in den Abstimmungen in der UNO. Es sind immer so ungefähr 140 Länder, die gegen die Resolution des Westens stimmen. Komisch.
Sieht man auch in der UNO, wenn Netanyahu ans Pult tritt, was dann passiert, ne?
Ja gut, das sowieso. Aber darum, das ist der Punkt. Also für die USA und für Trump war ganz konkret die Frage, ist mir Israel so wichtig, dass ich alles andere verlieren kann? Und darum musste da Ruhe rein.
Bleibt man doch bei der Person Netanyahu. Er ist ja mit vielen, vielen Vorwürfen konfrontiert in den letzten Jahren, gerichtlicher Art, also juristischer Art. Und jetzt ist die Frage, wie das erneut zu werten ist, was er da gemacht hat. Es hätte nämlich wieder mal eine Verhandlung gegeben. Und just in dem Moment, eigentlich schon wieder, kommt der Krankenschein. Kann nicht, hab eine Bronchitis, alle Termine abgesagt, Chef ist krank,
Ja.
Männergrippe. Das müsste doch jetzt aber auch langsam durch sein, die Nummer, oder? Das glaubt doch ihm niemand mehr.
Ne, glauben nicht, aber das Gericht muss es anscheinend akzeptieren, wenn du einen Krankenschein hast. Also, darum habe ich diesen, der Artikel ist ja nicht lang. Ich habe das nur mal aufgezeigt. Gegen Netanyahu laufen ja Ermittlungen wegen Korruption vor Gericht, die Geschichte. Er hat ja dann auch versucht, er hat ja dann auch versucht, eine Justizreform zu machen. Also hat versucht, sozusagen, das so umzubauen, dass seine Strafverfolgung aufhört. Das war ja ein Riesentheater in Israel. Das waren ja Zehntausende, die protestiert haben.
39 Wochen lang, laut der ARD-Doku.
Ja, und jetzt kommt der Witz. Was hat die Demonstration beendet? Der 7. Oktober 23.
Ach, so lange liegt das schon zurück. Ich habe die Demos jetzt danach eingesetzt, ne?
Nee, das ist der, nee, die waren davor. Und dann hat Netanyahu den Hamas-Angriff gehabt und gesagt, jetzt müssen wir aber alle zusammenstehen und gegen den äußeren Feind gehen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Da wird aus Lee Hop gleich Mee Hop, ne?
Das ist ja mein Reden.
Für diejenigen, die das nicht wissen, ganz kurz erklärt, es ist abgeleitet vom 11. September. Lee Hop, let it happen on purpose. Also die haben es absichtlich geschehen lassen, obwohl sie Vorwissen hatten. Der 11. September wurde mit dem Wissen der Amerikaner sozusagen erlaubt, um daraus Politik zu schlagen. Und die andere Version wäre das M vorne dran statt dem L. Also made it happen on purpose, haben es also selber sogar inszeniert. Und es gibt von Anfang an bei dem Anschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 sehr kritische Stimmen, die sagen, dass es niemals, nie nicht, gar never ever möglich gewesen wäre, dass da 5 Stunden ein Loch im Zaun ist, wo die einfach hier mit ihren Pickups durchfahren und die israelische Armee sitzt beim Skatspielen irgendwo in der Kaserne. Ich weiß nicht, ob israelische Soldaten Skat spielen, das war nur ein Bild. Und letztendlich geht es ja dann eher schon darum, dass das dann ausschaut, made it happen on purpose. Ja, wenn der so unter Druck gestanden ist, der Herr Netanyahu, juristisch, wenn sich da der Hammer über ihm, also der Daumen neigt über ihm, kannst du dir das vorstellen?
Ich gehe davon aus. Also es gibt inzwischen so viel. Erstmal, als es passiert ist, gab es sofort Meldungen aus allen möglichen Ländern, Ägypten und wo überall, die alle sagten, wir wussten, dass das kommt. Wir haben die Israelis gewarnt. Die Vorbereitung haben wir alle gesehen. Da haben
Also
die
von der
Israelis
Hamas,
gesagt,
ja.
ja, die Warnung gab es, aber wir haben gedacht, das ist irgendwie, wir haben es nicht ernst genommen. Sorry. Ja? So, dann gab es die Geschichten von Soldaten, die erzählt haben, sie durften an dem Morgen nicht dort patrouillieren, wo die Hamas durchgekommen ist. Die haben da jeden Tag patrouilliert und dann wurde gesagt, heute bleibt ihr in der Kaserne. Und da ist die Hamas da reingelaufen, wo die eigentlich hätten patrouillieren sollen. Und so weiter und so fort. Also es
Das
gibt so viele.
Musikfestival, von dem bei dem es viele Opfer gab, dass man das direkt an die Grenze dahin verlegt hat, 48 Stunden vorher. ist mehr als merkwürdig. Du weißt doch selber, wenn man sowas organisiert, das dauert Monate im Vorfeld und dann 2 Tage vorher fällt dem Veranstalter ein, ey, das wäre doch besser, wenn wir noch näher an die Grenze gehen. Ist doch cooler da vorne, oder? Also es ist auch unlogisch.
Es ist so viel. So, also ich bin mir sicher, dass die Israelis das zumindest wussten. Ich bin mir sogar sicher, dass sie es provoziert haben. Ich habe das auch erzählt, oft genug. Es gibt das drittheiligste, das drittwichtigste Heiligtum im Islam ist die Al-Aqsa-Moschee. Jerusalem. Und die israelische Armee hat das ganze Jahr 23 Polizei. Da Provokationen durchgeführt. Die haben die Moschee gestürmt. Die haben orthodoxe, radikal-orthodoxe Juden da beten lassen. Also Gläubige weggejagt.
Dieser
Die haben,
Minister, der Smitrich, der war da auch ganz vorne mit dabei bei der.
ja, so, die haben also das, die haben richtig provoziert. Und die Hamas hat ja auch gesagt, der Grund für ihren Angriff waren die Provokationen an der Al-Aqsa-Moschee. So, also das war, die Israelis haben alles getan, um die Hamas zu ärgern 2023. Dann ist ein Angriff passiert von dem Geheimdienste rundherum, alle sagten, wir wussten das. Und dann sagt Netanyahu, ja, wir sind ganz überrascht und jetzt müssen wir aber ganz doll Krieg führen und hört mal auf, gegen mich zu demonstrieren.
Klar.
Sorry.
Ja, ich habe die Bilder gesehen von den rückgekehrten Geiseln und das Zusammentreffen mit den Familien, also hüben wie drüben, Palästinenser wie die anderen. Und da sieht man natürlich, dass das dann auch ein kollektives Trauma war, die ganzen 2 Jahre lang, weil das deren Kinder waren, die Söhne und Töchter Israels. Und jetzt wird er gefeiert als derjenige, der das Ganze mit ermöglicht hat, dass sie wieder zu Hause sind, ja. Anstatt
Ja,
dass sie
muss ich.
ihn anklagen für die paar tausend toten israelischen Soldaten.
Ja, und er wollte ja auch was ganz anderes. Er wollte ja eigentlich Groß Israel, ne? Also es ist ja nicht nur Gaza, auch Westjordanland haben sie ja enorm angefangen, Leute zu vertreiben. Wenn sein Plan aufgegangen wäre, wäre er jetzt der Schaffer von Groß Israel gewesen, er wäre die Anklage vom Tisch gewesen, er wäre Nationalheld. Hat nicht geklappt.
Siehst du denn innerhalb der israelischen Bevölkerung ein Momentum, dass das ganze Thema nochmal aufgreift, dass also wieder, dass der wirklich angeklagt wird und auch verurteilt wird? Oder ist es so korrupt, das ganze System, dass da auch nichts zu erwarten ist?
Also die Anklage läuft ja, aber du siehst ja jetzt, wie gesagt, da kommen wir zu dem Artikel, ne, also die Verhandlungen laufen und er lässt sich immer, also ich habe hier die letzten Fälle, im Juli 25 sollte er vor Gericht kommen, und dann hat er aber gesagt, ja nee, an dem Tag hat er dann zufällig, gab es einen Syrien Ärger, hat er einen Syrien angegriffen, hat gesagt, wegen der Sicherheitslage kann ich nicht zu Gericht, wir müssen gerade Syrien angreifen. So, im September wieder was, also ne, dann haben sie sich nach der Sommerpause, dann war im September in der Verhandlung, da hat er dann gesagt, ja nee, leider Gottes, jetzt hat er, was hat er da gehabt? Ich glaube, eine Lebensmittelvergiftung oder so irgendwas. Ja, so, und jetzt war wieder ein Gerichtstermin und was macht er? Ja, nee, ich hab Bronchitis, ich kann nicht sprechen. Wie lange ihm das durchgehen lassen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich bin nicht genug Israel-Experte dafür, aber was der Mann macht, also Netanjahu ist ein Verbrecher. Punkt.
Machen wir einen Haken dran ans Thema Israel, das kommt sowieso immer wieder. Ich glaube, meine Vermutung ist, meine Hoffnung ist, dass es endlich Ruhe ist. Meine Vermutung ist, das ist eine falsche Hoffnung.
Denke ich auch. Wie gesagt, ich denke, es wird jetzt kurzfristig nicht viel passieren, weil dann würde Trump sein Gesicht verlieren. Also der wird dann schon dafür sorgen, dass erstmal Ruhe ist, aber wie lange?
Who knows? Gehen wir weiter im Kabinett deiner Artikel. Es geht um neue Kriegstechnologie, die hier als Spielveränderer, warte mal, was ist ein Game Changer auf Deutsch? Spielentscheider, dargestellt wird. Ein Waffensystem, das offensichtlich auf Seiten der, ja, wahrscheinlich Ukraine zum entscheidenden Faktor werden könnte, um die Russen dann endgültig niederzuringen. Steht ja schon kurz bevor, wenn ich das so richtig
Ja,
mitgekriegt habe.
so war das nicht gemeint. Aber also der Punkt ist, wir diskutieren jetzt seit Wochen über Tomahawks für die Ukraine. So, und ich habe ja bisher immer gesagt, also bis Montag, da ist dieser Artikel, habe ich die Meldung gesehen, habe ich immer gesagt, dieses Quatsch, Phantomdiskussion, die Ukrainer kriegen keine Tomahawks. Warum? Sie können sie nicht abschießen.
Zu groß, zu schwer.
Es gibt, die Dinger sind gebaut für Schiffe. Jetzt haben die Ukrainer aber keine Marine. Dann haben die USA das Typhoon-System gebaut, also so ein Raketenwerfer vom Land. Aber wenn du dir das anguckst, wie das Ding aussieht, das ist ein Riesenapparat auf irgendeinem riesen LKW, völlig schwerfällig, und die USA haben selbst nur ganz wenig davon. Also das heißt, das Problem ist, die Ukrainer konnten die Tomahawks schlicht nicht abschießen. So, und jetzt kam, Montag habe ich es gesehen, hat eine US-Firma eine Meldung rausgegeben, da ist so eine Waffenmesse in Washington, die haben gesagt, ja, wir haben jetzt auch einen Raketenwerfer für Langstreckenraketen entwickelt, mobil. Das ist der auf dem Bild. Der ist plötzlich viel handlicher. Und wenn die haben das nicht wörtlich Tomahawk gesagt, die haben nur gesagt Long Range, also Langstrecke, aber damit dürfte Tomahawk gemeint sein, weil viel anderes haben die USA nicht, was da gemeint sein könnte. Dann hätten wir hier einen neuen Werfer für Tomahawk-Raketen, der offensichtlich kleiner und billiger ist. Und den könnte man der Ukraine geben. So, das heißt also, seitdem nehme ich die Meldung mit den Tomahawks sehr viel ernster. Weil das Problem, dass die wir abschießen zu können, jetzt gelöst ist mit dem Werfer. Und da kommt was zu, das habe ich wieder bei den Russen was gelernt. Ein russischer Militärexperte hat da auch einen interessanten Artikel geschrieben. Und zwar, die Holländer und die Belgier, die schenken, die haben der Ukraine irgendwie, ich glaube, es waren zuerst die Belgier, ist egal. Also eine alte Fregatte geschenkt. Fregatte oder Korvette, irgendein Schiff. Und dieses Schiff hat Tomahawk-Werfer.
Ach.
Und das Schiff liegt aber irgendwo in Europa im Hafen. So. Und die Niederlande haben irgendwie ganz viele Tomahawk-Raketen bestellt. Jetzt könnte man theoretisch diese Tomahawk-Raketen auf das Schiff stellen und das Schiff vom Mittelmeer oder von der Ostsee aus schießen lassen.
Weil die haben ja jetzt eine Reichweite von 1000
Die haben auch
Kilometern.
ausreichend Reichweite. Da kannst du vom Mittelmeer aus ballern, fliegt über Schwarze Meer nach Russland. Also, ich nehme inzwischen die Sache mit den Tomahawks ernster als noch letzte Woche.
Was natürlich dann auch wieder eine gewisse Reaktion verursachen würde.
Die wird böse, also vermute ich mal, weil also bei den Tomahawks ist es definitiv so. Kannst du ohne die USA nicht benutzen. Das sind US-Soldaten. Und da kam gerade heute, ich habe es gerade noch vor der Sendung gesehen, Artikel bei der Financial Times, wo es auch drin steht. Also da steht es offen drin. Wenn die Ukraine Tomahawks kriegt, dann werden das in jedem Fall Leute aus den USA sein. Da kann man dann Leute nehmen, ehemalige Armee, was auch immer, also oder irgendeine Firma zwischenschalten, egal, aber es ist USA.
Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, wie du es in dem Artikel auch schreibst, dass eben jetzt Freitag dieser Woche die Entscheidung fällt, dann da in Washington?
Also ich denke, das ist leider auch so ein Mittel, das wir immer wieder sehen. Ich denke, wenn, dann ist die Entscheidung schon gefallen. Weil bei allen Waffenlieferungen war es so, wenn neue Waffen in die Ukraine kommen sollten, während die Presse diskutiert hat, passiert es oder passiert es nicht, wurden die schon geliefert. Und als dann gesagt wurde, wir liefern die, waren die schon in der Ukraine. Ist immer so gewesen.
Mit den
Also
Leos genauso,
nehmen wir
ja.
die Storm Shadow-Raketen der
Ja.
Briten. Ja? Was haben sie diskutiert darüber? Und dann hieß es, na, wir machen es. Und am nächsten Tag sind die Dinger schon in Lugansk eingeschlagen. So, also das ist immer so, wenn die sagen, wir liefern was, dann ist es schon da. Das heißt also, die Frage ist also, ja, was passiert Freitag, wenn Zelensky bei Trump ist? Aber wenn die Dinge nach Ukraine kommen, dann dürften sie in Wirklichkeit schon da irgendwo liegen. Und es ist nur die Frage, wann sie es verkünden. Wenn es so ist, wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass die Amerikaner nicht so doof sind, das zu tun. Aber ich schließe es jetzt nicht mehr aus, weil die technischen Möglichkeiten sind da.
Das bringt uns natürlich dann zum nächsten Artikel, was dann die Reaktion der Russen sein könnte, wenn auf der einen Seite so hoch eskaliert wird, so weiter provoziert wird mit den Waffensystemen und der Bedienung natürlich auch von den amerikanischen Soldaten. Das ist ja ganz klar Beteiligung am Krieg letztendlich, dass dann eben von seitens der Russen ihr überlegenes Waffensystem neu eingesetzt wird, wie du schreibst, eben, dass sie das dann Richtung Ostteil des russischen Großen Reiches, nicht Reich, wie sagt man, Föderation, kann man russisches
Land,
Reich sagen?
Stamm.
Nee, ist Russland ein Reich? Nee.
Nee, das war's. Deutschland ist ja auch kein Reich mehr. Russland war bis 1917 das Kaiserreich, das
Aber es
Zarenreich.
gibt es auch nicht im Sprachgebrauch, gell? Das jetzt das Russische
Nee,
Reich,
das war
nee,
im
sagt man
Russischen
nicht.
ist das Russische Imperium.
Ja. Also, die GUS heißen sie, oder?
Wer?
Warte mal, GRS, wie heißen die Russländer? Wie nennt sich das denn? Die Gemeinschaft der russländischen,
Was?
hilf mir, ich habe das Wort jetzt gerade nicht so.
Ich weiß nicht, was du suchst.
Russische Föderation, da gibt es ein anderes Wort dafür. Die Gemeinschaft der russländischen Staaten, ich habe das jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Sag's mir, komm.
Schmeißt alles in einen Topf. Die GUS,
GUS,
das
ja,
ist,
ich habe es doch gerade
ja,
gesagt.
das ist aber, das sind die russländischen Staaten, hallo. Das ist ein Verbund, da haben sich ein paar Staaten der ehemaligen Sowjetunion zusammengeschlossen. Vor allem auch aus wirtschaftlichen und so weiter Gründen, weil das ja alles mal ein Land war und die haben natürlich dann die ganze Infrastruktur. Die
Aber wie
sind
ist
ja
der richtige
immer noch
Terminus?
trotz allem ganz, ganz eng miteinander verwoben, auch wirtschaftlich und so weiter.
Russische Föderation ist nicht gleich GUS.
Nee, Russische Föderation ist aber nur Russland. Das ist so wie Deutschland, Bundesrepublik Deutschland ist, ist Russland Russische Föderation.
Genau, danke. Danke für
Bitte.
Geschichtsstunde. Aber
Ja.
wie nennen sich dann die Regionen im Osten von der Russischen Föderation? Jetzt haben wir es. Was ist
Wie
das
sollen
für
die
ein
mich
Land?
nennen?
Ja, was ist da für ein Land? Wie heißt der? Mongolei oder
Ja,
Sibirien?
Mongolei, Mongolei ist ein eigener Staat. Himmel nochmal, wo warst du denn Geografieunterricht? Nee, was gibt es da?
1982, lange her. Und trotzdem
Muss
schaue ich
man
auch nicht
nochmal.
jeden, ich schaue auch nicht jeden Tag auf den Globus, ganz ehrlich.
Muss
Könntest du jetzt
man.
die zentralafrikanischen Staaten aufzählen oder welche Staaten um Chile herum angeordnet sind?
Um Chile, ja, Chile könnte ich. Argentinien, Brasilien, das sind wir mindestens. Im Norden, oh, da wird es schwierig. Wer ist denn im Norden? Kolumbien, glaube ich, ist dran. Ja, okay, im Norden hätte ich Probleme.
Eben. Kein Mensch hat alle Staaten der Welt auf dem Schirm.
Ja,
Ich
aber
weiß, dass
Mongolei.
du in Russland sitzt. Das ist mir auch schon mal primär genug
Muss
irgendwo.
man nach Mongolei fahren? Ist übrigens durchaus beeindruckend. Ich
Aber hilf
war
mir
mal da.
nochmal ganz kurz. Die GUS ist, wie nennt sich
Die
diese
haben damit nichts zu
Abkürzung?
tun, wenn die GUS raus.
Ja,
Die haben nichts zu tun.
wie heißt die Abkürzung?
Was? Gemeinschaft unabhängiger Staaten.
Unabhängige Staaten. Und das ist ein Verbund, ein Wirtschaftsverbund,
Vor allem Wirtschaft.
eine Interessensvereinigung der Länder der ehemaligen Sowjetunion.
Nicht alle, einige sind ausgetreten.
Okay.
Die Balten sind nicht mehr dabei, die Ukraine ist, glaube ich, nicht mehr dabei. Moldawien will raus. Ich glaube, ist Armenien noch drin? Ich glaube, Armenien ist, glaube ich, noch
Ah,
drin.
jetzt check ich's. Also, als sich die Sowjetunion aufgelöst hatte, hat man die GUS gegründet und da hat es dann Auflösungserscheinungen gegeben.
Ja, die haben sich erstmal gegründet, so, weil, wie gesagt, das war ein Staat, über Nacht war der weg. Die haben ja alles, das war, die hatten die gleiche, die mussten, weiß ich, alles aufteilen. Die große sowjetische Eisenbahn musste dann aufgeteilt werden, wer kriegt welche Züge und alles eine Schiene und so. Energie, alles, das war ein Land. Und dann kannst du ja nicht morgen die Grenze zumachen, das ist ja alles weg. Das heißt, die haben immer noch enge Verbindungen, gerade auch in Asien, Wirtschaftsverbindungen und so weiter. Das waren Jahrhunderte, war das alles ein Staat. Das kriegst du ja nicht über Nacht weg. So, also egal. Ich glaube, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen.
Ja, ich habe da gerade gemerkt, ich will das jetzt genau wissen, wenn du schon darauf hinweist. Und letzter Punkt, die Russländer, das ist die Russische Föderation, das sind alle Provinzen, die in Russland
Also ja,
heute
gut, also, erkläre ich das
zusammen
auch
sind.
nochmal. Also wir sagen ja in Deutschland ganz pauschal Russland, aber Russland ist ein Vielvölkerstaat. Je nach Zählweise hat er 130 oder 200 Ethnien, Völker. Und die Russen sind, wie man so schon sagt, die Titularnation, also das größte Volk dabei. Aber und darum ist es, in Russland gibt es eben Unterschied zwischen Russisch, das sind die ethnischen Russen, und Russländisch. Und das sind all die anderen. Und darum heißt die Russische Föderation korrekt übersetzt auch nicht Russische Föderation, sondern Russländische Föderation. Das ist also die Föderation der russländischen Völker. Also der Völker in Russland. So, das ist da der Hintergrund.
Ist da überall Russisch auch die Amtssprache oder gibt es Regionen, wo...
Es gibt, es, also Russisch überall Amtssprache, aber es gibt in ganz vielen Regionen, ich glaube, Russland hat 130 regionale Amtssprachen.
Okay.
Also, nun ein Beispiel, als die Russen 2014 auf der Krim gab es im Grunde als Amtssprache nur Ukrainisch und Russisch haben sie so ein bisschen ertragen. Dann kam die Krim zu Russland und die erste Anweisung, das erste Dekret, das Putin unterschrieben hat, da stand unter anderem drin, Krim hat ab sofort drei Amtssprachen: Russisch, Ukrainisch, Krim-Tatarisch. Ja? Nehmen wir jetzt auch die Gebiete, die neuen da im Süden, Cherson und Saporische, die haben alle auch ukrainische Amtssprache. Was die Ukrainer umgekehrt mit Russisch nicht zulassen. Aber die neuen Gebiete, Donetsk nicht, aber Saporische und Cherson haben ukrainisch als Amtssprache.
raffinierter Trick von Putin. Das macht er doch nur, um den Westen zu verwirren, oder?
Ja, klar. Na, der Westen ist so verwirrt, dass er darüber gar nicht erst berichtet. Ich habe ja da auch Schulen besucht. Also ich meine, es gibt nicht wirklich viele Kinder, die ukrainisch lernen wollen, weil es wird angeboten. Ukrainisch alles, das wollen jetzt nicht so viele, aber es ist da.
Der böse also Putin.
Und dann, wie gesagt, und dann gibt es den Kaukasus mit den ganzen, da sind ja ganz viele kleine Völker, also mit ihren eigenen Sprachen. Und dann in Asien, die ganzen, die Tschukoten und wie sie alle heißen, das ist alles kleine Völker, die ihre Sprachen haben. Auch Komi, wusste ich früher auch nicht, das ist im Norden. Ist auch eine eigene Sprache. Ich habe sogar Freunde, die von da kommen, die sprechen das. Ich bin ganz überrascht, dass ich das immer höre.
Gehören die also, Tschuktschen auch dazu?
Das ist wieder was anderes, aber ist auch so ein Volk, ja.
Habe ich neulich eine Doku gesehen, Leben bei minus 40 Grad, oh mein Gott.
Ja, die Tschuktschen, das ist für die Russen so ein bisschen wie für uns die Ostfriesen. Es gibt Tschuktschen-Witze. Das sind die gleichen wie bei uns die Ostfriesen.
Okay, nicht fair, wenn die da mit ihren.
Na gut, die Ostfriesen müssen da auch durch, das Leben ist hart.
Zurück zum Ostteil der Russischen Föderation, wo die Oreschnik irgendwie, also danke für diesen Geschichtsunterricht, ja, nochmal so. Wo wollen die Oreschniks dann aufstellen und was würde das dann letztendlich bedeuten, weil das war ja der Ausgangsgedanke, wenn hier Tomahawks aus Europa in Richtung Zentralrussland marschieren, dann könnte man ja mit dieser großen Waffe, die ja interkontinental ihre Waffensysteme abschießt, könnte man ja von Sibirien aus dann, wie du sagst, die Hälfte.
Nicht Sibirien. Also was ich hier gemacht habe, ich habe einen Artikel übersetzt vom russischen Experten. Nicht Sibirien. Da musst du auf der Karte jetzt wird es wieder schwierig, aber egal, stell die russische Karte vor, so ganz rechts im Osten gibt es so Kamtschatka, Tschukotien und so weiter. Und die Beringstraße, da ist es nach Amerika nur 80 Kilometer übers Wasser.
Da kommt Alaska.
Da kommt Alaska. So, wenn die Russen da oben die Oreschnik hinstellen, die angeblich eine Reichweite von über 5000 Kilometern hat, dann können die die Hälfte der USA abdecken.
Bis Florida eigentlich fast, ne?
Ja, das ist zu weit, aber die Hälfte der USA. Also die ganze Küste runter, was ist das? Westküste, Kalifornien, bis in den mittleren Westen rein.
Wer könnte das den Russen verbieten, auf ihrem eigenen Staatsgebiet solche Systeme zu installieren?
Ja gut, ich meine, es gab ja mal den Vertrag, ne? INF-Vertrag, Verbot von solchen Raketen. Die Alten erinnern sich. NATO-Doppelbeschluss, SS-20, Pershing, Raketenkrise in Europa und dann wurden die verboten, weil das zu gefährlich ist. Weil wegen der kurzen Vorwarnzeit immer die Gefahr besteht, Atomkrieg aus Versehen. Es ist ja auch das Nächste. Die Russen sagen, wenn ihr jetzt den Ukraine und die Tomahawks gibt, die Tomahawks kann man nuklear bewaffnen. Was sollen wir denn denken, wenn so ein Ding auf uns zufliegt? Was ist da drauf? Wie sollen wir darauf reagieren? Also ich hoffe, dass die USA, dass der Trapp nicht so blöd ist, Tomahawks zu liefern, aber inzwischen schließe ich es nicht mehr aus. Und wie Russland darauf reagieren wird, das ist die große Frage in Russland. Da fragen sich alle.
Es ist eigentlich ein Vorgriff auf den Artikel, der jetzt ansteht, dass die Europäer gewillt sind, alles zu tun, um Russland letztendlich wieder erneut zum ersten Schuss zu bewegen, so wie 22 eben auch, wo sie gesagt haben, so, jetzt ist genug, jetzt marschieren wir rein Richtung Ukraine. Und seitdem ist das Geschrei riesig. Also seht ihr ja, der unprovozierte, völkerrechtswidrige, illegale brutale Vernichtungskrieg und so weiter. Das ganze Vokabular wird da aufgeboten. Und jetzt wieder. Also wir haben die Tomahawks, wir haben...
Und du bringst ja jetzt die Europäer und die USA durcheinander. Das ist ja, ne? Tomahawks und die USA.
Ich sehe die USA genauso mit im Boot, weil wenn der Trump sagt, ja, also wir machen da nicht mit, aber ihr könnt gerne die Waffen von uns haben, wir machen da Geld damit, dann ist er genauso mitschuldig. Das kann man natürlich sich nicht rausziehen. Ja,
natürlich so. Ist er mit drin, aber die Frage ist jetzt, wird nochmal eskaliert oder nicht? Also übrigens ganz kurz, was ich auch lustig finde, ne, jetzt wo wir das nochmal eben, die ganzen, wie die Propaganda funktioniert, ne, der russische, die Aktion in der Ukraine ist ein unprovozierter, blutiger, brutaler Angriffskrieg.
Völkerrechtswidrig fehlt noch.
Das auch noch. Mhm. Und wenn Netanyahu Gaza plattbombt, dann ist das Selbstverteidigung.
Das kann man ja auch nicht vergleichen. Also Israel kann man nicht mit Russland vergleichen. Also
hat Merz gesagt, Israel ist eine Demokratie.
Die einzige.
Er hat Merz wirklich gesagt. Er hat gesagt, das ging doch um den Urteil, um den Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof. Wenn Netanyahu nach Deutschland kommt, müssten wir ihn ja verhaften. Dann hat Merz gesagt, das würden wir nicht tun, weil der Internationale Strafgerichtshof ist ja nicht dafür, da Demokraten zu bestrafen, sondern Despoten. Ja.
In dieser
Hatten wir jetzt
Logik,
offen so gesagt.
in dieser komischen Logik ergibt es sogar Sinn, ne? Also.
Ist also völlig irre. Na, auf jeden Fall gut. Also wir müssen, wie gesagt, trennen jetzt USA mit den Tomahawks, das wäre noch eine neue Nummer. Ich meine, wie gesagt, ich würde wirklich gerne wissen, was die in Alaska besprochen haben da, weil es ist ja auch jetzt so, und das kam jetzt gerade wieder auch, die Leaks kommen ja auch dann immer in den Medien, ich weiß jetzt, Financial Times oder Washington Post, ich weiß gar nicht mehr genau, vor ein paar Tagen, haben geschrieben, ja, also die ganzen Angriffe auf so die russische Infrastruktur, Raffinerien und so, das sind alles die Amerikaner. Unterstützen die alles mit Aufklärungsdaten. Also der wird enorm provoziert, um die Russen zu sagen, mit Trump zu reden, bringt nichts. Das wissen die Russen aber auch ohne Hilfe der westlichen Presse.
Und
Aber
das
wie
ja
gesagt,
eigentlich seit Beginn 22 schon
ja, das
wird
ist.
da, was hast du die Meldung mitgekriegt von The Guardian, dass Boris Johnson 1 Million bekommen hat für das, dass er da die Friedensbemühungen torpediert? Ein Rüstungslobbyist, der Drohnen an die Ukraine liefert, hat ihm da ein bisschen Kleingeld zugeschoben. Million ist eigentlich ein bisschen dürftig, muss ich echt sagen.
Ja, habe ich mitgekriegt, aber gut, ich meine, wie korrupt der Westen ist, darauf kommen wir gleich nochmal. Aber der Johnson hätte das sicherlich auch ohne die Millionen gemacht. In jedem Fall hat er der Rüstungsindustrie so viel zugeschoben, dass er sich nach seiner Amtszeit keine Sorgen um seinen Geldbeutel machen muss. Der wird schon genug Posten kriegen als Berater und Aufsichtsrat und weiß ich was. Ja, es ist irre. Aber wie gesagt, also. Zumindest mal die Europäer wollen den Krieg auf jeden Fall. Also da mache ich mir überhaupt keine Illusionen mehr. Gehen wir mal ganz kurz den Artikel durch, den wir hier haben. Weil das wird deutlich, wenn man das wirklich mal durchgeht. Also nochmal wieder Chronologie. Ich erzähle es wirklich nochmal chronologisch. Wir erinnern uns, 2024 fing das an mit der Ostsee. Ne? Was ich, dann plötzlich irgendwelche Kabel kaputt und was da alles war. Und das war alles Russland. Wir wissen ja bis heute, da ist nicht ein Kabelschaden wirklich von Russland verursacht worden. Aber es gab eine riesen Medienwelle, Aufmerksamkeit auf die Ostsee
Wie jetzt
und
mit
auf
den
die blutende
Drohnen?
russische Schattenflotte.
Wie mit den Drohnen, genauso. Normale
Ja.
Vorfälle wären hoch eskaliert, ja.
Genau, so. Und dann immer schon auf die Schattenflotte gezeigt. Das heißt, die haben also dann vorbereitet, im kollektiven Verständnis, in der öffentlichen Meinung, also Ostsee, Schattenflotte, Sabotage. Und dann kamen sie, ja, jetzt müssen wir die Schattenflotte bekämpfen, jetzt müssen wir die Tanker auch mal festlegen. Ne, dann haben sie dann Anfang 25 haben wir Deutschland-Tanker festgesetzt, die Esten, sie haben versucht, einen weiteren Tanker abzudrängen in estnische Gewässer und zu kapern. Da ist ein russischer Kampfjet dazwischen gekommen. Dann haben die Polen gesagt, ja, wir sind hier jetzt Vorsitzende im Ostseerat ab Juli. Da werden wir das Seerecht versuchen, das Seerecht in der Ostsee so zu ändern, dass man auch in neutralen Gewässern Schiffe kapern darf, klauen darf, weil wir den Russen ja die Schattenflotte wegnehmen wollen, das Öl. So, dann hat Anfang Oktober jetzt Frankreich da den Tanker da in, ich glaube, was im Atlantik irgendwo schon eingefangen, also nicht mal mehr Ostsee. Und dann sagte Macron, und das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Da war dann Sitzung von der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Ah, nee, warte mal, wo ist Macron? Genau, Macron hat am 2. Oktober, hat er gesagt, die Generalstabschefs der europäischen Länder würden in der Abstimmung mit der NATO neue Maßnahmen ne, gegen die Schattenflotte verhängen. Und da wurde auch recht offen gesagt, nach dem Motto, ja, da müssen wir jetzt. Wir müssen die Russen, das hat der Rutte dann gesagt, wir müssen die Russen dazu bringen, Maßnahmen zu ergreifen. Also auch schon Begleitschiffe mitschicken. Dass die Russen eben Schiffe mitschicken, Kriegsschiffe mit den Tankern. Ja, dann ist das nur noch ein kleiner Schritt, bis sie sagen, okay, und jetzt haben die Russen, wir wollten den Tanker nur kontrollieren, wir wollten ja gar nichts, wir wollten nur, und die Russen haben uns geschossen, wie können die nur?
Oder
Das
eine
wurde.
False-Flag-Geschichte, dass man ein eigenes Schiffchen.
Absolut. Also das wurde, wie gesagt, das ist Wahnsinn. Also das ist, wenn man das anguckt, das ist richtig vorbereitet. Und sie sagen es völlig offen. Also ich nenne Rutte am 13. Oktober, Zitat, was die Schattenflotte betrifft, so ist dies eine neue Priorität für Europa und die NATO, Russland diese wichtige Einnahmequelle zu entziehen. Natürlich gibt es zahlreiche internationale Gesetze, Schifffahrtsvorschriften und so weiter, aber wir können viel tun, um die Situation zu verkomplizieren und Russland Schaden zuzufügen. Piraterie.
Und das auch noch offen. Also, der ist da,
Völlig.
da lügt da gar nicht viel, ne? So, sondern.
Nö. Lügt nicht. Nicht mal das. Also wie gesagt, es ist, die wollen es auf Teufel komm raus. Dass, die wollen, dass auf Teufel komm raus, dass Russland irgendwann mal reagiert. Das
Da
wollen die.
gibt es bei dir eine Erklärung dafür? Es gibt etliche Wirtschaftsexperten, die sagen, der einzige Weg für die ganzen Eliten hier in Europa, um aus diesem Schlamassel wie Überschuldung, Überfremdung und so weiter rauszukommen, ist ein Reset durch einen Krieg, dass man durch den
Ja.
Krieg letztendlich alles kaputt schlägt und dann sagt, so, jetzt müssen wir neu anfangen, unter neuen
Natürlich.
Bedingungen.
Wie oft habe ich das gesagt? Wie oft habe ich gesagt, ich habe es anders formuliert, ich habe immer gesagt, die europäischen Führungskräfte können doch gar nicht überleben, wenn sie morgen sagen müssen, es ist Frieden. Wie wollen sie den Menschen erklären, warum sie das Geld für die Rüstung rausholen, warum sie die Sozialprogramme eindampfen, warum das Leben teurer wird, wann die Wirtschaft vor die Hunde geht, wenn der Feind nicht mehr da ist? Und wie wollen Sie sagen, ja, haben wir jetzt versucht, wir haben es nicht, hat nicht geklappt. Stell dir, ich selbst, wie oft habe ich gesagt, stell dir einen Merz vor, der vor die, und eine von der Leyen, die sich vor die Kamera stellen und sagen, sorry, hat nicht geklappt in der Ukraine, wir haben uns jetzt mit Russland geeinigt, wir werden es wieder schön. Nicht. Und warum nicht? Weil dann die Leute sofort fragen würden, sorry, wozu denn das Ganze? Wozu Millionen Tote? Wozu die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen? Wozu?
Also ganz ehrlich, mit der richtigen Medienkampagne könntest du sogar das Schiff noch mal umdrehen.
Das weiß ich nicht. Wie gesagt, in Rumänien hat nur noch Annullierung der Wahlen geholfen. In Frankreich hilft nur noch Le Pen von der Wahl auszuschließen.
Und in Deutschland das Verbot der AfD vielleicht.
Was auch immer. Also, guck dir Frankreich an, was da los ist. Das Land ist pleite. Das kriegst du nicht mehr schön geredet mit der Medienkampagne. Das Land ist pleite. Frankreich ist Griechenland vor 15 Jahren. Von allen Kennzeichen. Von allen Kennzahlen. Verschuldung, Neuverschuldung. Ist durch. Das kriegst du mit der Medienkampagne nicht hin. Da musst du einen Feind haben, der schuld ist. Die können doch nicht sagen, Jungs, wir haben die letzten 13 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre scheiß Politik gemacht. Das sind die Folgen. Sorry, wir machen es jetzt besser.
Klar wird es nicht gehen. Aber ich sage nur,
So,
du könntest jede Bevölkerung innerhalb von 2 Monaten von einem Russenfreund zu einem Russenhasser machen oder andersrum.
du kannst viel machen, aber
Zwei
irgendwo ist
Monate.
Grenze. Frag mal die Griechen, da konntest du irgendwann nichts mehr machen, weil plötzlich da waren, plötzlich waren keine Medikamente mehr in den Krankenhäusern und so weiter. Bei der Finanzkrise. Das Land war pleite. Und da kannst du schreiben, was du willst. Wenn die Leute keine Medikamente kriegen, wenn wirklich jetzt die Renten plötzlich halbiert werden, weil kein Geld da ist, ja, dann schreib mal schön. Es hat Grenzen. Ja, das ist das, was ich immer sage. In Deutschland hat seit 1945, 50 hat keiner mehr Not erlebt. Kann sich gar keiner vorstellen, was es bedeutet, wenn ein Land pleite geht.
Du hast es gesehen.
Ich habe es erlebt und ich sage, das ist nicht schön. Darum ist, ihr könnt euch das ja nicht vorstellen, dass es bei euch passiert. Es passiert ja nur woanders. Passiert ja nur in Griechenland. Weil die können ja nicht wirtschaften, aber der Deutsche kann das. Und wenn es nicht klappt, dann druckt der Deutsche noch mal Euros. Super.
Und alles das wird gerechtfertigt mit dem unbedingten Siegeswillen von Putin, indem er nach Brandenburg fahren möchte zum Golfen oder was auch immer. Also das wird ja immer hervorgehoben oder hervorgeholt als Argument, warum das dann geschehen muss. Und dann heißt es, naja, der kommt ja bald. Nur, wenn man dann genau nachfragt, wann er denn kommt und was er da will und überhaupt und wo das steht oder so oder wann er das gesagt hat, dann ist das große Schweigen im Walde, weil ich lese bei dir, es gibt überhaupt keine belastbaren Hinweise darauf, dass Russland diese aggressiven Pläne hat. Wo kommt dann aber dieses große Wortgewitter von Kiesewetter und Co. her, wenn sie
Ja,
nicht mal ansatz?
frei erfundene Lügen. Also, es gibt ja das Portal Frag den Staat, Informationsfreiheitsgesetz. Da kann ja jeder der Regierung eine Frage stellen und du musst die Regierung ist, glaube ich, nicht wirklich verpflichtet zu antworten, aber sie tut es oft. So, oder ist sogar verpflichtet nach dem Gesetz. So, auf jeden Fall hat da doch tatsächlich jemand geschrieben, bei dem Portal hat die Bundesregierung gefragt, liegen der Bundesregierung, ich zitiere wieder, liegen der Bundesregierung öffentlich oder nicht öffentlich Geheimdienst nicht erlangte Äußerungen des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin vor, welche die verschiedentlich in der öffentlichen Debatte geäußerten These belegen können, dass Russland bis 2029 oder 35 einen Angriff auf Deutschland, die NATO oder Mitgliedstaaten der NATO beabsichtigt? Und wenn ja, wenn der Bundesregierung sowas vorliegt, was liegt vor? Bitte mit Quellen und Datumsangabe. Da hat die Bundesregierung, also es ging dann ans Verteidigungsministerium, als zuständiges Ministerium, da hat die Bundesregierung sage und schreibe 4 Monate gebraucht, um zu antworten, alle Fristen verstreichen lassen und dann kam die Antwort. Hierzu kann ich Ihnen mitteilen, dass im Bundesministerium der Verteidigung keine amtlichen Informationen im Sinne Ihrer Fragestellung vorliegen. Wir haben nichts. Die Einschätzung, dass Russland bis 2029 in der Lage sein könnte, einen militärischen Angriff auf NATO-Territorium durchzuführen, beruht auf nationalen, internationalen Aufklärungsinformationen von Nachrichtendiensten und öffentlichen Quellen. Dazu gehören beispielsweise Erkenntnisse über russische Depotbestände, Produktionszahlen, Umstrüche und so weiter. Also das heißt, wir haben nichts. Wir gucken nach, was die Russen vielleicht in den Depots liegen haben könnten und dann denken wir, könnten die Russen mal kommen. Es gibt nichts. Amtliche Antwort der Bundesregierung. All die Pistorius und Merzen und wie sie alle heißen, die da erzählen, der Russe kommt 29 oder früher, lügen. Sie haben nichts. Das ist reine Panikmache.
Oder
die wollen die Deutschen auf Krieg einschwören. Mehr nicht.
In anderen Worten Propaganda.
Ja, sogar, so viel Zeit muss sein, dann muss das richtige Wort benutzen, Kriegspropaganda. Sie wollen die Deutschen kriegsbereit machen mental.
Was eigentlich nach deutschem Gesetz verboten ist, ja. Vorbereitungen eines Angriffskrieges und so weiter. Ja, obwohl das wird ja nicht als Angriffskrieg verkauft, sondern als Verteidigung, als Vorwärtsverteidigung sozusagen.
Ja, aber wir hatten das ja schon mal, ne? Es gab ja auch die Sache mit der Sowjetunion, da hat ja auch mal einer gefragt von der AfD, Bundesregierung, guten Tag, sag mal, habt ihr eigentlich Informationen darüber, dass Putin die Sowjetunion wiederherstellen will? Das erzählt er doch den ganzen Tag. Da haben sie auch antworten müssen, nee, wissen wir nichts, gibt's nichts. Die lügen und wissen's. Wenn sie offiziell antworten müssen, können sie nichts nennen. Aber sie können es in jede Kamera und jedes Mikrofon quatschen. So, wenn du das zusammen nimmst mit dem, was wir gerade hatten, mit diesem ganzen NATO-Thema, Schiffe, Tanker, Ostsee, ja, zähl mal eins und eins zusammen. Das ist, ich bin Optimismus, bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich vermute, es wird knallen. Und ich hätte gern Unrecht.
Optimismus ist leider aus.
Ja.
Das ist der Titel heute.
No Hopium.
No Hopium. Wir gehen weiter im Gruselkabinett dieser schrecklichen Nachrichten. Schauen wir mal Richtung Nord Stream. Das ist ja jetzt 3 Jahre her gewesen. 26. September, wenn mich nicht alles täuscht. War das
dann 3 Jahre.
Jahrestag, gell? Und es gab hin und her die ganzen Geschichten mit Siemerhirsch und dann dieses Schiff mit der Andromeda und dann das Schiff und da und dann derjenige, der es gewesen sein soll, dieser russische Oberst oder wer auch immer das war.
Ukrainisch, Büffelzeit muss sein.
Sorry, ukrainisch natürlich, ja. Und jetzt gibt's da, ich kann es gar nicht laut vorlesen, ey. Polen und Italien wollen eben diese verdächtigen Attentäter auch nicht ausliefern. Und wie war dann noch neulich diese Meldung aus Polen? Das würde zwar deutschem Recht genügen, wenn man den ausliefert, aber das würde damit auch russisches Unrecht zementieren, sozusagen, wenn der ausgeliefert wird. Wie ist denn Italien jetzt die Begründung dafür, dass man den nicht ausliefert?
Ja, die Meloni ist nicht so doof wie die Polen. Die hält den Mund, aber das oberste italienische Gericht, das war ja vor Gericht, Auslieferung, wollte er nicht. Und dann hat er sich gewehrt. Das oberste Gericht hat jetzt die Auslieferung nach Deutschland erstmal untersagt.
Weil so. Höheres Interesse, oder?
Ich weiß es nicht. Ich habe die Urteilsbegründung nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, untersagt. So, jetzt muss das alles neu verhandelt werden, wieder runter in die Instanzen. Also auch die Italiener sperren sich. So, und die Polen, hast du es gerade gesagt, die sagen es ja ganz offen. Ich meine, die sagen, der Tusk hat am 7. Oktober gesagt, den in Polen festgenommenen auszuliefern wäre nicht im Interesse der nationalen, nicht im nationalen polnischen Interesse. Und der Geheimdienstkoordinator hat gesagt, ja nee, also die Staatsanwaltschaft, also die arbeitet mit den Geheimdiensten zusammen und die muss das Gericht davon überzeugen, dass der nicht ausgeliefert wird. Und nun gab es noch einen anderen, auch einen polnischen Geheimdienstleiter, 13. Oktober in der Financial Times. Das ist das, was du gesagt hast. das Zitat, was du hattest, ich habe es hier drin. Wenn Deutschland jemanden strafrechtlich verfolgt, der in Polen ist und die Einnahmequelle der russischen Kriegsmaschinerie zerstört, dann sehen wir einen klaren Interessenkonflikt zwischen Polen und Deutschland. Also, ne, wenn jemand deutsche also Infrastruktur von deutschen Konzernen in die Luft springt, ist das in Ordnung, solange es Russland schadet. Der ungarische Außenminister hat daraufhin auf Twitter gefragt, oder auf Facebook schreibt er immer, hat er gefragt, ja, sag mal, ist das jetzt also in Europa, in dem Terroranschläge gegeneinander erlaubt sind? Kann doch nicht sein, was ihr da macht, ihr Polen. Ja, also Terroranschlag finden die Polen jetzt gut. Also die wollen ihn auch nicht ausliefern. Und der hat sogar jetzt einer gesagt, also im Grunde müsste Deutschland die Ermittlungen mal einstellen, es reicht. Hat auch ein Pole gesagt.
Und warum wird diese ganze Segelbootgeschichte immer noch so hochgehalten? Du hast ja auch in dem Artikel im letzten Abschnitt das Märchen mit der Andromeda nochmal aufgeführt, dass das eigentlich rein technisch gar keinen Sinn ergibt. Wie soll das sein mit diesen großen Bomben, auch ohne Druckkammer und so weiter? Das hätte ja kein Taucher gemacht. Ist das alles eine Nebelkerze, damit wir.
Ich gehe davon aus. Also es gibt, ich bin auf der Hirschgeschichte. Das ist für mich die stimmigste. Das bedeutet Baltops, NATO-Manöver. Und im Zuge des Manövers haben die Amerikaner Bomben gelegt. So, das ist die Geschichte, die ich für am glaubwürdigsten halte. Aber es ist eben gut möglich, dass sie eine Tarngeschichte gemacht haben. Dass sie ein paar Leute segeln geschickt haben. Und wenn irgendwas rauskommt, kann man immer mit dem Finger auf die zeigen.
Der Sündenbock, Scapegoat.
Ja, genau, wir haben da jemanden, so, die waren es, so, von den Amerikanern ablenken. Und jetzt wäre es doch, also nehmen wir mal an, das ist so. Jetzt wäre es doch ein bisschen blöde, wenn die Jungs in Europa festgenommen werden, nach Deutschland geschickt werden und dann vor Gericht, so vor der Presse auch sagen, ja, nee, war nichts. Wir haben gar nichts gemacht, das war ein Ablenkungsmanöver, die Anweisung da rumzuschippern. Und ich kann Ihnen auch die Telefonnummer geben von dem, der sie gegeben hat. Wäre jetzt dumm, oder?
Suboptimal, ja.
So, und jetzt kommt Folgendes noch dazu. Ich habe das schon bei dem in Italien festgenommenen gesagt, das gilt auch für den in Polen. Haben europäische Haftbefehle. Und dann reisen die aus der Ukraine ins aller Seelenruhe nach Europa, ohne an der Grenze festgenommen zu werden. Wie soll das gehen? Und dann kommt irgendein Depp auf die Idee und nimmt die trotzdem fest. Warum? Weiß ich nicht. Aber schon die Tatsache, dass die über die Grenze gehen konnten, ohne an der Grenze verhaftet zu werden, geht gar nicht. Ja, sie, wer an die Grenze kommt, da kommt der Pass im Computer und die Datenbank weiß das. Oh, wir haben Haftbefehl. Können Sie mal bitte mitkommen? Ich habe da Handschellen für Sie. So, ist nicht passiert. Und jetzt versuchen Sie alles, damit die Leute nicht nach Deutschland kommen. Ich sehe keine andere Begründung für
Ja.
diese merkwürdige Weigerung. Es ist Europa. Europäischer ist eigentlich eine Formalie. Eine Auslieferung. Das ist ja auch kein, sind ja auch nicht europäische Staatsbürger, wo jetzt einer sagen kann, ich liefere meine Staatsbürger nicht aus. Es ist eine Formalie, so eine Auslieferung. Plötzlich geht das nicht. Es muss ja einen Grund geben. Die Frage ist also, warum sollen die nicht nach Deutschland? Warum sollen die nicht vor Gericht? Und da kann sich jetzt jeder seine Antwort drüber überlegen. Meine Vermutung ist, man möchte nicht, dass die vor Gericht das aussagen, was passiert ist.
Und
Nämlich,
was sagen unsere Qualitätsmedien dazu, weil du dem,
die stellen doch die Frage gar nicht.
ja, weil du auch dem einen extra Artikel gewidmet hast
Ach so, das
über
meinst du, ja.
die Desinformation des Spiegels bei diesen Themen, in welche Richtung geht die Trallrichtung da, der Spin?
Ja, ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen, der Spiegel hat ja sehr sachlich berichtet über die Geschichte in Italien, dass die jetzt nicht ausliefern. Und dann kam der letzte Absatz in dem Spiegelartikel, wo der Spiegel nochmal schrieb, nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 hatte Russland seine Lieferungen nach Deutschland schrittweise gedrosselt, später völlig eingestellt, angeblich wegen technischer Probleme und so weiter. So, da wollte ich einfach nur mal darauf hinweisen, weil das ist so ein Standardsatz, den man immer liest. Es hätte von hinten vorne gelogen. Und das wissen die auch. Das wissen die. Ja, was war da los mit den Gaslieferungen? Nochmal zur Erinnerung. Es gab Sanktionen der EU, Großbritanniens und Kanadas. So, die Turbinen in Nord Stream 1, die das Gas pumpen, waren Siemens-Turbinen, müssen gewartet werden. formell von einer britischen Firma mit einer Fabrik in Kanada. Das war dann plötzlich verboten, Sanktionen. So, und dann ging es ja im Sommer das Theater und dann haben sie ja gesagt, okay, nee, nee, wir schicken die Turbine nach Deutschland. Da hat Scholz ja lange gebettelt und dann haben die Kanadier gesagt, okay, nach Russland geht nicht, da haben wir Sanktionen, aber wir schicken nach Deutschland, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Und dann hat Scholz sich ja noch fotografieren lassen vor der Turbine, sagt, die steht hier, Putin will sie nicht. Ja, aber so geht's nicht. Das ist so eine Turbine, da hängt ganz viel dran. Da gibt's ein Protokoll, was bei der Reparatur gemacht wurde, bei der Überholung und so weiter. Technische Protokolle, alles möglich. War ja alles nicht dabei. Dafür nicht an Russland. Das war nur für die Medien, die haben die Turbine in der Halle gestellt für einen Fototermin mit Onkel Scholz. Aber die Russen können die Turbine so nicht nehmen, weil sie nicht wissen, in welchem Zustand die ist. Das ist alles bekannt. Aber die Medien erzählen es nicht. Die machen stattdessen angeblich wegen technischer Probleme hat Russland die Gaslieferung eingestellt. Ja, wenn ihr die Turbinen vernünftig zurückgegeben hättet, wäre die Gaslieferung weitergegangen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Russen liefern ja Gas. Die haben noch durch die Ukraine Gas geliefert, bis die Ukraine den Gashahn dicht gemacht hat. Zur Jahreswende 24, 25. Und die Russen liefern immer noch Gas über Turkstream, über die Türkei. Die Ungarn haben billiges Gas deswegen. Also, dass die Russen das Gas als Waffe einsetzen und nicht liefern wollen, ist einfach Bullshit. Und nachdem die ganzen Pipelines dicht sind, ist Russland der zweitgrößte Verkäufer von Flüssiggas an Europa. Sie verkaufen das Gas. Aber euch erzählen, die Russland setzt als Waffe ein, wir dürfen das russische Gas nicht kaufen. Und dann irgendwann sagen sie, aber, also erst sagen sie, der böse Russe dreht den Hahn zu. Der Russe ist doof, weil er uns das Gas nicht gibt. Und dann sagen sie, wir wollen das Gas aber auch gar nicht haben, weil das Gas ist ja doof. Ja, was denn nun? Hat der Russe den Hahn zugedreht oder wollt ihr das Gas nicht?
Ist dir der momentane Füllstand der deutschen Gasspeicher bekannt?
Ich glaube, 82%.
Noch nicht mal. Es ist auf jeden Fall way too low. Also.
Ja, ich habe darüber einen Artikel geschrieben, der ist jetzt, während wir die Sendung machen, kommt der raus. Aber der ist jetzt raus, ich gucke gerade nach. Genau darüber habe ich einen Artikel geschrieben.
Ich habe vorhin was gelesen, so nach dem Motto: Hoffentlich kommt ein milder Winter, hieß der Artikel.
Ja, warum habe ich das denn gehabt? Ah, hier, nee, ja, der ist schon auf meiner Seite. Anscheinend glauben die EU-Beamten an die Mantras vom Klima. Den haben wir doch auch, der kommt noch. Der
Ah,
kommt ja noch.
er kommt
Den haben
noch.
wir doch
Ah,
drin.
okay.
Am Ende. Also da kommen wir doch drauf. Können wir jetzt, oder? Können wir noch, wollen wir ihn vorziehen?
Von mir aus gerne.
Dann ziehen wir ihn vor. Ah, nee, haben wir den nicht genommen?
Ich suche gerade selber.
Nee, haben wir nicht genommen. Das ist egal, nehmen wir den mehr zu. Ach stimmt, den wollten wir überlegen, ob wir ihn nehmen.
Genau. Warte mal. Wo
Der ist
war
ganz,
der?
ganz oben, ganz neu.
Seite 1.
Ja, es ist ganz neu, gerade zweiter Artikel auf der Seite, gerade ganz frisch.
Der ist es jetzt, genau.
Also da hat ein russischer Energieexperte, das ist jetzt eine Übersetzung auch vom russischen Artikel, ein russischer Energieexperte hat sich das mal angeguckt und der hat gesagt, wollte das mit den Gasspeichern? Oh, bup. Ja. Ich lese mal vor. So, die EU-Kommission hat bereits 2020 eine Verordnung verabschiedet, wonach die unterirdischen Speicher bis zum 1. November mit zumindest 90% gefüllt sein müssen. Also der Grund ist, Gasspeicher füllen, weil über LNG kannst du es nicht im Winter nicht auffüllen. Also wenn die nicht voll sind, dann geht im Winter das Gas aus. Du kannst nicht so schnell Gas nachliefern, wie es verbraucht wird. So, und diese Verordnung, schreibt er weiter, ist zwar nicht gesetzlich verankert, stellt aber faktisch eine dringende Empfehlung dar. Am 8. Oktober 2025 waren die europäischen Speicher zu 82,8% gefüllt. Dabei wird es immer schwieriger, dieses Niveau zu erhöhen. Am 7. Oktober lag der Wert beispielsweise bei 82,9%, also etwas niedriger. Der ist niedriger geworden. Das bedeutet, dass es Tage gibt, an denen die tägliche Entnahme bereits jetzt höher ist als die tägliche Einspeicherung.
Und warum kann man mit LNG im Winter nicht so gut voll
Das
machen?
muss ja irgendwo herkommen. Du brauchst im Winter, war ja auch mit den Pipelines so, dass die im Sommer die Gasspeicher in Ruhe füllen und im Winter eben, du kannst nicht genug Gas liefern, dass es im Winter reicht.
Mhm.
Du musst Reserven haben. Und beim LNG ist es ja nur noch mal schwerer. Da hast du die Tanker. Wenn der jetzt irgendwo in Asien plötzlich mehr Geld liefert, drehen die Tanker um, fahren woanders hin. Ja, es ist ja blöd. Also du kommst nicht an.
Wie hat einer
Tja.
geschrieben, vielleicht ist so ein kaltes Wohnzimmer im Winter für eine Zeit lang auch heilbar. Also, dass das heilende Effekte auslöst.
Nö, da hatten wir doch schon 2022 Frieden gegen Putin.
Stimmt, haben sie die Schwimmbäder.
Ist ja nicht so, dass sie, die kannst du ja wieder rausholen, die Dinger, die Sprüche. Also ist ein sehr spannender Artikel hier, wie gesagt, den ich da übersetzt habe, weil der einfach die Gaslage nochmal sehr schön erklärt, eigentlich, wie das alles zusammenhängt, was da wie ist und auch wie irre die Politik der EU ist. Naja, und dann fand ich hier seinen letzten Teil sehr schön. Also schreibt dann am Ende, Brüssel beabsichtigt, russisches Gas weiter vom europäischen Markt zu verdrängen, obwohl das offensichtlich zu hohen Preisen führen wird. Anscheinend glauben die EU-Beamten an die seit Jahren wiederholten Mantras zum Klimawandel und denken, dass jeder folgende Winter wärmer wird als der vorherige. Das werden wir bald überprüfen können. Die Russen schütteln den Kopf. So viel Dummheit, wie in Europa rumläuft, das ist den Christen Russen nicht erklärt. Das ist nur Ideologie. Da ist nichts mehr mit Fakten.
Oder vielleicht noch ein bisschen mehr wie Dummheit nur.
Ja, gut, das ist noch das nächste Thema. Aber wie gesagt, das ist so, ne, bitteschön. Also, so viel zum Thema Gasspeicher.
Ich habe gerade einen Artikel aufgemacht. Da steht drin, der Spiegel fragt, warum Putin das Geld ausgibt.
Wann?
Wann, habe ich gesagt, nicht? Wenn.
Das war warum gesagt, ist egal.
Wann es ausgeht. Also so nach Motto, jetzt haben ja die unendlichen Sanktionspakete endlich was bewirkt. Und das kann ja nur noch eine Frage von kurzer Zeit sein, bis es endlich da niedergeht in der russischen Wirtschaft. Aber irgendwie, alles, was ich so höre aus Russland und was ich so sehe und auch die Berichte von den ganzen Produktionsanlagen, was da neu gebaut wird und überhaupt und insgesamt der Eindruck von diesem Land, hat wenig zu tun mit dem Land, was in den 90er Jahren mal da war, wenn ich das jetzt mal
Ja,
so in einen kurzen Satz packe.
also der Grund für diesen Spiegelartikel war, jetzt in Russland wird zum 1. Januar die Mehrwertsteuer erhöht.
Okay, ein Zeichen dafür, dass es den Menschen schlecht
Es
geht.
ist, die Russen sind am Ende, das ist das, was die Medien daraus machen. Ne? Guck mal, die Russen sind am Ende, die müssen die Mehrwertsteuer erhöhen, das ist vorbei, Staatshaushalt, Russland ist pleite. Weil die Russen haben auch offen gesagt, das ist ja, die Russen sind ja völlig komische Typen, die haben sogar offen gesagt, wir brauchen das eben für die Verteidigung, das Geld. Die haben auch nicht rumgelogen, irgendwie haben gesagt, ja, Verteidigung ist gerade teuer, wir sind da in einem Krieg, wir brauchen das Geld, müssen die Mehrwertsteuer erhöhen. Sorry. So. Und daraus kommen dann wieder solche Artikel wie hier. Der Spiegel macht also ein Interview mit einer Wirtschaftsexpertin und fragt, wann gibt Putin jetzt das Geld aus? Hurra! Und also erstmal ist die Überschrift Bullshit, weil wenn du das Interview liest, dann ist da nichts mit Geld ausgehen. Die erzählt ganz andere Sachen, die Wirtschaftsexpertin, obwohl das eine Anti-Putin-Frau ist, also die versucht das schon schlecht zu reden, aber selbst ihr gelingt das nicht. Und ja, wem geht's jetzt? Wem geht das Geld aus? Den Europäern, die jedes Jahr, also wenn du ganz Europa zusammennimmst, die fast 1 Billion Euro neue Schulden jedes Jahr machen, um über die Runden zu kommen. Oder den Russen, die so große Probleme haben, dass sie keine Schulden machen müssen, aber die Mehrwertsteuer erhöhen. Wem geht das Geld aus? Ja. Wenn du die Tagesschau fragst, sagt sie Putin. Also von daher, das ist einfach, oder hier, ne, dann, also die Sprüche dann ist in dem Interview, eine Teilunterschrift, eine düstere Prognose, die Wirtschaftsprognose für Russland ist ganz düster. Düster bedeutet, in den nächsten Jahren wird in Russland ein Wirtschaftswachstum zwischen 1 und 3% erwartet.
Das ist
Wie ist das bei
düster.
euch, wie ist das bei euch so?
Also es wurde jetzt erneut auf einen niedrigeren Wert heruntergestuft. Ich glaube, und an diesen Wert wird demnächst ein Vorzeichen hinkommen. Von dem Plus fehlt dann ein Strich. Hallo, hast du gerade eine Nachricht gekriegt oder?
Ja, ich muss mal kurz, will einer was? Ich muss mal ganz kurz in der SMS schreiben, der gibt mir die ganzen Anrufe.
Okay. Dürfen wir weiter mit deiner Anwesenheit rechnen?
So, ich habe ihm jetzt geschrieben, dass ich beschäftigt bin, zurückrufen, fertig.
Okay.
So, also.
Also nochmal, ich glaube, in Deutschland geht es eher in den Minusbereich dann in Zukunft, von
Ja,
wegen
nicht in Zukunft.
Prognose, ja.
Deutschland ist seit 2019 nicht mehr plus.
Rezession.
Rezession offiziell jetzt seit 2 oder 3 Jahren. Aber wenn du guckst, inflationsbereinigt, also real, ist die deutsche Wirtschaft seit 2019 nicht mehr gewachsen. Da hat sie auf dem Papier noch so ein bisschen nominales Wachstum, das war aber ne, geringer als Inflation. Und dann der nächste Punkt, das fand ich ganz toll, das im Spiegel zu lesen. Ja, was ich immer erzähle, alle sagen, der Röber mit seinem Russland, redet alles schön, so ein Schwachsinn, alles doof da. Jetzt schreibt diese Frau, die wie gesagt aus Russland auch ausgewandert ist, gegen Putin ist, die sagt im Interview, der Lebensstandard in Russland ist leicht gesunken. Aber es gibt noch Spielraum für weitere Einbußen. Wir hatten zuvor einen Höhepunkt erreicht. Die Gehälter waren gestiegen. Ich erwarte einige. So. Also sie sagt hier zwischendurch, sie hatten einen Höhepunkt. Der russische Lebensstandard war noch nie so hoch wie jetzt. Jetzt sagt sie, es gebe leichten Rückgang. Gut, kann ich nicht sehen, kann ich auch in den russischen Zahlen nicht finden, aber sei es drum. In jedem Fall sagt sie jetzt, wir hatten gerade den Höhepunkt. Also Russland war noch nie so wohlhabend, die Menschen noch nie so gut gelebt wie jetzt gerade oder vom Jahr oder wie auch immer. Also das, was ich erzähle, kannst du auch im Spiegel lesen. Sie drückt es nur sehr vorsichtig aus. Also, ja, und jetzt sagt sie auch, dann geht es um die Frage der Rückkehrer. Ne? Die sind ja so viel in den Westen gelaufen. Und jetzt wurde da auch erwähnt, ja, die gehen ja zurück nach Russland, die da. Warum denn? Ja, weil es im Westen scheiße ist. Hat Bloomberg schon mal drüber geschrieben, aber ist egal. Jetzt sagt auch diese Russin, die, wie gesagt, gegen Putin ist, sagt, ja, ich kenne persönlich auch einige Russen, die zurückkehren, weil sie nun bessere Arbeitsstellen bekommen können. Vielleicht sogar leitende Positionen, die ihnen vor dem Krieg nicht offen standen. Also das ist im Klartext, die gehen auch zurück nach Russland, weil sie hier mehr Geld in der Tasche haben. Und das stimmt, auch wenn das Gehalt auf dem Papier in Russland niedriger ist. Die Preise sind viel geringer und alle Gehälter in Russland werden netto angegeben. Wir haben das oft genug thematisiert, dass du in Russland für dein Geld viel mehr kriegst. Also, dass die Gehälter auf dem Papier niedriger sind, hat nichts zu sagen.
Aber der Lebensstandard insgesamt ist halt gewachsen in Russland, ja?
Klar, so, gerade im Spiegel. Höhepunkt. So gut war es noch nie.
Vor allem,
Und
wenn
auch
du.
die Legende mit Benzinmangel wird im Interview auch weggeräumt. Da sagt die Expertin auch, ja, das ist zwar ärgerlich und schmerzhaft, aber Benzinmangel nicht. Also auch diese Meldungen sind Quatsch, sagt jetzt sogar, kannst du im Spiegel lesen. Formuliert sind natürlich wieder alles ganz vorsichtig und so, aber Klartext ist, es gibt keinen Benzinmangel.
Ich kann mir vorstellen, dass in Russland der Wohnungsmarkt auch ein anderer ist. Hier gibt es die Meldung, dass viele Leute auf einen besseren Job verzichten oder andere Jobs einfach gar nicht mehr annehmen können, weil sie dann in eine andere Stadt ziehen müssen. Und wenn du versuchst, in München irgendwo eine Wohnung zu kriegen, das ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Das kannst du vergessen. Das ist schon seit Jahren so und es wird jetzt noch immer schlimmer. Ein Freund von mir hat eine Wohnung gesucht für viele Jahre. Er hat ein paar Besichtigungen gemacht. Und da gehst du dann zusammen mit 50 Menschen gleichzeitig in diese Wohnung. 50 Bewerber waren gleichzeitig an dem Tag, an diesem Termin. Und es war nur einer der Tage. Ich glaube, da gab es ein paar hundert Bewerber für diese eine Wohnung. Es ist katastrophal. Du kannst als Student auch nirgendwo eine gescheite Bude finden. Und wenn, dann horrende Zahlen oder so weit draußen, dass es einfach nicht mehr praktikabel ist. Aber wir haben ja Platz. Wir haben ja Platz. Können alle
Aber weißt du, wie
kommen.
das in
Können
Russland ist
alle
im Gegensatz
kommen.
dazu? Wenn ich jetzt hier eine Wohnung mieten wollte, dann würde ich in zwei Tagen einziehen.
In 2 Tagen.
Du kriegst sofort eine Wohnung.
Das heißt, da
Mit
stehen
mir.
so viel leer.
Das heißt, die Russen haben keinen. Ja, der Wohnungsmarkt ist generell flexibler, aber auch der Vermieter kriegt die Wohnung schnell vermietet. Also es ist jetzt nicht so, dass es so viel Leerstand gibt, aber es ist eben so, es gibt keine Not. Es gibt genug Angebot, ich kann anrufen und sagen, Ihre Wohnung, guck mal, gefällt mir, ziehe ich rein. Und in Russland sind die Wohnungen immer möbliert, ich muss keine Möbel mitbringen. Ich nehme meinen Koffer, ziehe ein.
Ja, das ist so irgendwie, glaube ich, gar nicht im deutschen Interesse, für die alten Möbel der Vorgänger zu haben. Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, ob einem das gefällt, ob das Bett schon durch ist, weißt du so, das ist so ein
Dann kaufst du eine
bisschen.
neue Matratze.
Ja, aber trotzdem, hat ja nicht jeder den gleichen Stil,
Ja
ne?
gut, du kannst mit dem Vermieter, also das gibt ja ganz viel. Du kannst dem Vermieter sagen, das gefällt mir nicht, und dann wird geeinigt, dann sagst du, ich kaufe ein neues Bett. Und dann sagt der Vermieter, okay, pass auf, ich gebe die Hälfte dazu, ne, dann rechne ich das auf die Miete irgendwie an. Da kann man reden. Ich kenne auch Leute, die hatten zum Beispiel eine Wohnung, die ist irgendwie Oma gestorben, die Wohnung war entsprechend auch nicht mehr im besten Zustand, nachdem Oma da 50 Jahre gewohnt hatte. Hätte renoviert werden müssen, so tapezieren und so weiter. Und dann haben die einen Mieter gefunden, der hat gesagt, pass auf, kein Problem. Machen die Miete geringer, ich renoviere die Wohnung, werde ich hier wohnen. Oh, und dann haben die Tapeten hingestellt, also ausgesucht, und der hat die Wohnung dann ne, renoviert und dafür aber sehr billig gewohnt. Und auch danach durfte er noch weiter billig wohnen, weil er ihnen die Wohnung schick gemacht hat.
Okay.
Also man kann hier in Russland ganz viel aushandeln.
Fairer Deal.
Fairer Deal, kann man machen. Also in Russland ist alles möglich. Und es gibt eben auch die Auswahl dafür. Also es ist, als Dominik mich neulich besucht hat, vor ein paar Wochen, da habe ich, also das ich, der saß schon im Flieger, habe ich gedacht, scheiße, ich habe noch gar keine Unterkunft für ihn. Bin ich ins Internet gegangen und habe ein Haus gefunden, 400 Meter von mir entfernt, wo die Wohnung tageweise vermieten. Habe ich da angerufen und haben gesagt, ja klar, kein Thema.
Wir haben
So,
Platz in
das
Deutschland.
ist anders, es ist wirklich anders.
Wir haben Platz in Deutschland. Das höre ich immer wieder. von Menschen in gewissen
Tatsachen. Die keine Wohnung suchen.
Ja, die keine Wohnung suchen. Wir haben Platz, kommt alle her.
Ja, wie gesagt, das ist teilweise wirklich völlig anders hier, weißt du was? Also, also gerade diese Sachen, es gibt ja auch immer wieder Sachen, die nicht funktionieren, aber das sind so Sachen, das ist, wenn ich höre, was in Deutschland los ist, um Gottes Willen. Hier unvorstellbar.
Aber jetzt kommen wir doch mal zu den richtig großen Problemen
also, ich muss vielleicht,
Russland.
um das abzurunden, weil nicht jeder alle Sendungen gesehen hat, eins noch dazu. Warum ist es in Russland so? Hier wird gebaut wie bekloppt. Also Petersburg hat in den letzten 20 Jahren, ich glaube, 3 neue Stadtteile bekommen.
Ist das landesweit so oder nur in den
Ja,
Metropolen?
landesweit, es wird überall gebaut. Ist völlig irre. Wir hatten ja, als die Sowjetunion auseinandergebrochen hat, früher gab es ja Wohnungsnot. 90er war nicht schön, also da konnte sich eine Wohnung kaum jemand leisten von den Gehältern. Das war ganz übel. Und die Russen bauen, wo, und der Witz ist, in Russland sind das keine Konzerne, die die Wohnung dann den 100.000 Wohnungen gehören, die sie vermieten. Das gibt's, dieses Geschäftsmodell gibt es in Russland nicht.
Das sind dann alles Eigentumseinheiten.
Alles Eigentums. Das heißt, wenn ein Haus gebaut wird, sind da Leute, kaufen sich die Wohnung als Geldanlage zur Vermietung, zur Rente, für sich selbst, wie auch immer. Es gibt in Russland das Geschäftsmodell Wohnungsbaugesellschaften, gibt es nicht. Es gibt Baufirmen, die die Wohnung an Privatleute verkaufen. Aber es gibt keine Firmen, die ihr Geld mit Vermietung verdienen. Von Wohnungen. Das mag bei Geschäftsräumen anders sein. Ne, da gibt es ja auch die großen Business Center und so, aber bei
Warum? Aber es
Privatleuten
ist
nicht.
doch lukrativ, wenn du anschaust, was die Geld machen hier in Europa, in Deutschland vor allem, diese Wohnungsbaugesellschaften. Ist das verboten in Russland oder ist das
Nein,
tatsächlich?
das nutze ich nicht. Weil, wie gesagt, in Russland ist die Auswahl groß und man kann mit dem Vermieter alles Mögliche aushandeln. Das kannst du, wer will in so eine Wohnungsbaugesellschaft, die dir mit irgendwelchen Standardmaßnahmen kommt und für dich dann nicht erreichbar ist, wenn du ein Problem hast, weil weiß ich was, ne? Wer will das? Niemand. Da möchte ich doch lieber einen Vermieter, von dem ich weiß, wo er ist, mit dem ich auch reden kann, wann was ist und nicht irgendeine blöde Firma, die nach einer Woche antwortet. Würde keiner machen.
Kommen wir
Aber wenn
mal
ich
zu
einen eigenen
den.
Vermieter habe, der hat ja auch ein Interesse, das ist ja seine Wohnung, der hat ja auch ein Interesse, wenn ich was habe, dass es gewiss. Und nicht eine Wohnungsbaufirma, die sagt, mir doch scheißegal. Zahlen Sie bitte weiter Ihre Miete. Ja, es ist darum, das ist anders in Russland. Und wie gesagt, darum, es wird wie bekloppt gebaut. Und das sind alles Eigentum, alles Privateigentum.
Hüpfen
Und
mal.
jetzt, du hast es gerade so schön gesagt, Geschäftsmodell. Jetzt überleg doch mal, ob es nicht sein könnte, dass eventuell welche Lobbyisten unterwegs sind, die gar kein Interesse daran haben, dass Sozialwohnungen entstehen. Die Bundesregierung kriegt doch seit Jahrzehnten oder seit Jahren nicht hin. Die wollen, was wollten die, 400.000 Wohneinheiten pro Jahr oder was bauen? Kommen nicht mal auf 200.000. Ist das Dummheit oder ist das gewollt? Weil stell dir vor, es wird morgen genug Wohnungen geben. Was machen die Wohnungsbaugesellschaften denn da? Wovon sollen die denn leben?
Weniger Geld, ja.
Das ist ja doof. Könnte das eventuell, ach, ich weiß, es ist Verschwörungstheorie.
Eben, alles.
Alles Verschwörungstheorie. Alle Zufälle sind Verschwörungstheorie.
Hüpfen wir doch jetzt mal zu den richtig großen Problemen in Russland, nämlich zu den russischen Oppositionellen, die jetzt plötzlich als Terrororganisation gebrandmarkt werden. Bevor wir da einsteigen, bitte mal unten die Karte erklären. Wir haben sehr viele verschiedene Regionen mit verschiedenen Flaggen, aber ich sehe da eine Flagge, die irgendwie verdammt nach Amerika ausschaut. Kannst du das mal aufklären? In dem großen Grünen, was ist das?
Ja, das ist, weiß ich, soll der Staat in Sibirien sein. Diese Karte ist von einer Organisation, steht da auch das Zeichen, das Forum der unabhängigen oder russischen Völker. Also es ist ein Projekt der USA. Das haben wir schon oft besprochen. Die USA und auch die EU finanzieren NGOs und Organisationen, deren Ziel ist es, Russland als Staat zu zerschlagen. Das wird ja komplett als Verschwörungstheorie dargestellt in den westlichen Medien. Dabei ist es völlig offensichtlich, du kannst auf die Seite von Dingen das nachlesen. Und du kannst auch nachlesen, die schreiben ja offen, von wem sie Geld kriegen. EU-Kommission, US-Außenministerium und so weiter und so fort. Bundesaußenministerium. Also die westliche Regierung zahlen Projekte, deren Ziel die Zerstörung des russischen Staates ist. Das ist nicht ausgedacht, die Organisationen gibt es und die sagen selbst, wer sie bezahlt.
Und
So.
Das sind die verteilten Kuchenstücke dann.
Und das ist deren Vorstellung, wie Russland aussehen soll. Also Russland in 41 Staaten zerhacken.
Aha. Und das große Grüne hätten gern die Amerikaner, oder?
Die Amerikaner hätten dann alles. Das sind 41 kleine Staaten. Jeden für sich kannst du lenken. Die Amerikaner hätten dann alles. Das ist so wie die Balkenstaaten. Die können auch eigentlich nichts machen, außer laut rumbrüllen. Aber ansonsten sind sie kaputt. Die ganze Jugend ist ausgewandert, weil das wurscht. Also auf jeden Fall, das ist der Plan. So. Und nun gab es, ich war ganz überrascht, dass das so wenig Schlagzeilen gemacht hat. Ich dachte, das würden die Medien mehr auskosten. Gab es vor ein paar Tagen die Meldung, dass die Russen jetzt Chodorkowski, also diesen ehemaligen Oligarchen, der jetzt im Westen sitzt und gegen Russland agiert,
Der im
dass die
Knast
Russen
saß,
den,
der 10 Jahre im Knast saß, der.
ja, wegen Betrug. Und das war auch kein politischer Gefangener, wie man in Russland, in Deutschland immer sagt. Das war vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt. Die Verurteilung war völlig in Ordnung. Der Mann ist ein Betrüger. Punkt. So. Und der finanziert das auch mit. Und nun ist der mit seiner ganzen, ganzen Clique, die haben so ein Ding gegründet, das nennt sich Antikriegskomitee. Die sind jetzt alle komplett in Russland zur Terrororganisation erklärt worden. Und da gab es so ein paar entsetzte Artikel in Deutschland, aber doch erstaunlich wenig. Von wegen kann er gar nicht sein. Unterdrückungsstaat. Und dann stelle ich mal die Frage: Wie würde denn so eine deutsche Regierung regieren, wenn wir jetzt hier eine Organisation gründen, die sagen, wir sind jetzt der, was ich was, Antikriegsrat für Deutschland? Wir sind im Grunde eine Exilregierung. Unser Ziel ist es, eine Revolution anzuzetteln, die Regierung gewaltsam zu stürzen und Deutschland in 16 Einzelstaaten aufzusplitten. Wie würden die Deutschen, dass die Regierung Verfassungsschutz und wie würden die das wohl sehen?
Also, mittlerweile ist die Bevölkerung so drauf, dass sie es vielleicht sogar fast befürworten würden.
Das ist eine andere Frage. Wie würdest du jetzt, würden die sagen, das ist eine tolle Idee? Oder würden die sagen, hey, Terrorist? Frag mal
Wahrscheinlich.
die Leute, wenn du Probleme bei der Antwort hast, frag mal die Jungs vom Rollatorputsch. Ja? So. Das heißt, wir haben hier Leute, und das ist der Chodorkowski, ich zeige das im Artikel auch, der hat auch ein Buch geschrieben gerade erst, ne, Handbuch für Neurevolutionäre. Da steht das drin, gewaltsame Revolution. Das schreibt der wirklich. Gewalt muss sein. Wir müssen mit Gewalt die russische Regierung stürzen.
Und das verstehen die deutschen Schreiberlinge nicht, warum man dann sowas verbietet, oder?
Warum, dass man so einen zu Terroristen erklärt? Der Unglaublich. Das ist aber jetzt echte Unterdrückung vom bösen Putin. Das geht nicht.
Das mit dem Rollatorputsch ging in Ordnung, aber das geht nicht.
Ja, so, das habe ich in den Artikel geschrieben. Also, wenn du jetzt runterscrollst, ich wollte eigentlich so, der ist auch viel länger geworden, als ich eigentlich wollte. Ich habe also erst die Vorwürfe erklärt und dann das Ganze eben auch belegt. Wie gesagt, kannst du im Artikel die Links finden zu den Organisationen, die das alles, ne, und wer sie finanziert und so weiter. Und dann bin ich noch darauf eingegangen. Also, es ist einfach unfassbar, auch wie viele NGOs, die da bezahlen. Das sind Hunderte zusammengenommen, die da arbeiten. Hier im Artikel habe ich nur die großen Dachorganisationen, aber es gibt ja für jede dieser 41 Staaten, die sie Russland zerhacken wollen, eigene NGOs, Blogger, YouTuber und so weiter, die das irgendwie erzählen. Das dreht sich in Russland kein Schwein. Ne, die haben dann 500 Aufrufe auf ihren Videos. Will keiner wissen. Aber sitzen im Westen und kriegen Geld dafür. Die werden bezahlt.
Was ist denn eine Usurpation?
Eine illegale Machtübernahme.
Hier
Ein
ist
Usurpator ist also, war im Mittelalter. Ein Usurpator war der, der den König stürzt und seinen Platz einnimmt.
das ist in dem ersten Artikel hier oben drin. Putins Regime ist illegitim und kriminell, deshalb muss es liquidiert werden. Wir betrachten Russland als ein Land, in dem die individuellen Freiheiten und Rechte garantiert sind und die Usurpation der Staatsmacht ausgeschlossen ist. Also quasi der Umsturz
Also
nicht.
die Staats, also die behaupten, jetzt wird die Macht usurpiert, aber wenn sie kommen und die Regierung stürzen, ist sie nicht mehr usurpiert.
Ach so, dann ist es dann ist in Ordnung, ja.
Ja, also wenn wir, dann ist alles gut. Wenn andere, dann scheiße.
Okay. Ja, das könnte man bei uns doch auch mal machen, sowas, oder? So gewisse Vereinigungen nicht mehr ganz legal sehen. Aber
Du,
sehr,
das
bei
ist.
uns ist genau das Gegenteil der Fall. Da kriegen linksextreme Gruppierungen wie die Hammerbande kriegen massiv Unterstützung und
Ja, aber
kriegen.
dafür ist ja jeder, der ja sagt, die Regierung macht da was falsch oder ich habe da mal Frage zu einer Maske oder so, ist ja dann, der ist ja gefährlich. Das ist ja Delegitimierung des Staates. Also Regierung kritisieren ist Kacke. Da kommt schon der Verfassungsschutz.
Also wird es nichts mit der Aufspaltung hier.
In Russland eher nicht. Und bei euch, ich will ja Deutschland nicht aufspalten, das habe ich ja gar nicht vor. Mir würde es völlig reichen, wenn Deutschland demokratischer wäre. Und nicht irgendwelche Hanseln mit 20% oder 15% Beliebtheit die Regierung stellen dürfen, die keiner sehen will. Also das ist ja, ne, das Kennzeichen der westlichen Demokratie ist, dass keiner die Regierung mag.
Ja, es kommt zwei Sätze noch zu Merz und Sharm el-Sheikh. Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, das,
Ja.
wo man ihn platziert hat, hinten bei der Topfpflanze. Und dann auch der Abgang von Sharm el-Sheikh mit dem Flugzeug, mit den großen
War
Verspätungen.
super, oder?
Also das Taxi kommt 40 Minuten nicht, dann 3 Stunden warten auf die Startfreigabe und dann vom falsch
Dann falsch
hingestellt im
geparkt.
Flieger, dass man nicht raus kann, weil der andere Flieger noch davor steht und dann mit 7 Stunden Verspätung zu Hause ankommen. Ich meine, in der Air Force One der Deutschen, da wird natürlich auch Schnittchen und Häppchen gereicht, da kann man also auch, da kann man sich fürstlich unterhalten, aber das zeigt eigentlich viel mehr die Rolle von Deutschland, wie sie nach unten weggereicht wird. Da geht gerade auch so ein Video rum, wo Merz auf der Fototribüne steht und quasi Peace 2025 und so halt da so 15 Sekunden guckt. Ich finde das nicht, ehrlich gesagt, nicht so aussagekräftig, weil wenn du 15 Sekunden irgendwo stehst, heißt es noch gar nichts, dass du
Nee,
isoliert
da
worden bist,
bin ich
ne?
völlig bei dir.
Das
Hast völlig
ist
recht.
totaler Käse. Das wird halt jetzt aufgenommen, damit man auf irgendwas draufhauen kann, weißt du, so seht ihr. Der Schnulli da und so.
Ja, das ist wieder auch Propaganda. Das sind Gefühle, Macht der Bilder.
Ja,
Du
ja.
kannst natürlich die 7-stündige Verspätung kannst du nicht in einem Bild zeigen.
Nee,
Das, also
aber
das, was eigentlich der interessante Punkt ist, geht unter, weil irgendwer ein lustiges Bild hat.
es ist so ähnlich wie das Empfangskomitee für eine deutsche Delegation im Ausland. Da sieht man, wer dann da kommt zur Rollgasttreppe, zum Gangway. Ob es der zweite Bürgermeister von der Regionalverwaltung ist oder ob es der Außenminister ist oder der Staatschef selber.
Spielen Sie auf einen Bundeskanzler Scholz an, der in China vom stellvertretenden Bürgermeister begrüßt wurde?
Ich habe keine Beispiele im Kopf gehabt jetzt, nein, so, sondern.
Oder spielen Sie auf einen Herrn Steinmeier an, der gleich eine halbe Stunde an der Flugzeugtreppe stehen musste, weil der Minister zu spät kam?
Das war noch. Wo war das? In Katar oder
Das
irgendwo?
war Katar wieder,
Das
ja.
war Katar, ja, dann.
Ja,
Da gab es.
das war ja nach dieser WM-Geschichte, glaube ich, ne, wo die Feser noch mit der LGBT-Binde rumgerannt ist in
Es
Katar.
gab
Und da haben
so
die kurz mal
ein.
gezeigt, die Kataris Jungs, ihr seid uns so
Hat
scheißegal.
jemand ein Video gemacht, wo Steinmeier eben da oben steht? Der mir ist halt irgendwann mal langweilig geworden, hat
Guckt aber aus
rausgeguckt,
der Tür
guckt
raus.
mal aus der Tür raus und hat jemand so Windgeräusche gemacht wie aus einem Western, weißt und
Naja.
noch so ein Dust Devil durchlaufen lassen, so kein Schwein ruft mich an, niemand will was von mir. Und worauf ich hinaus will, ist einfach, dass die internationale Rolle von Deutschland halt auch dementsprechend ist langsam. Übrigens
Natürlich.
ist gestern Porsche aus dem DAX geflogen und ein Unternehmen ist nachgerutscht. Da ging es irgendwie um irgendeine Wohnungsbaukiste oder sowas. Ja,
Ach
also,
guck, wo wir gerade dabei sind, ne?
ja,
Die
also
verdienen furchtbar Geld, indem sie keine Wohnung bauen, sondern nur vermieten.
es war irgendwas, DAX fällt aus, also Porsche fällt aus dem DAX raus und Porsche war ja eins der Aushängeschilder. Ne? Porsche, die Engländer vergessen immer das E hinten dran, die sagen nur Porsche. Aber egal, ein Beispiel dafür.
Der Verbrennungsmotor ist doof. Der braucht schon deutsche Industrie.
Wer braucht deutsche Kraftwerke?
Niemand.
Ich gehe demnächst zur Sprengung von Gundremmingen. Das Kernkraftwerk, in dem ich in der Nähe aufgewachsen bin, wird am 25. um 12 Uhr mittags kaboom. Und das muss ich anschauen, weil ich habe das wachsen sehen als Kind. Von 76 bis 84 haben wir da die größten Kräne der Welt gesehen. Ich war ja in Sichtweite davon, ja. Mit dem Fernglas kannst du das anschauen. Und da geht dann auch ein Stück Energiegeschichte, Infrastruktur kaputt. Dämlich Land, Doofland, wirklich. Also
Auch ein Sendungstitel. Doofland.
ist noch besser.
Ja, in diesem passt, glaube ich. Schreib mal auf. Also, wie gesagt, der Punkt ist einfach,
Einverstanden, ja.
wer braucht, also die deutsche Bundesregierung, Deutschland ist komplett witzlos. Und jetzt kommt ja der größte Knaller. Wozu sind die überhaupt, wozu ist Merz eigentlich dahin gefahren nach Sharm el-Sheikh?
Ja, hilf mir, hilf mir. Ich habe noch keine
Nur
Antwort
für die
gelesen.
schicken Bilder.
Sonst
Für
nichts.
Fototermin. Die haben doch, die Europäer und die Deutschen haben doch für die Friedensregelung im Nahen Osten exakt Zero gemacht. Gar nichts. Das hat Trump gemacht, ausgekaspert mit Israel und den Palästinensern unter Vermittlung von Ägypten, Katar und ein paar anderen. Die Europäer haben nichts gemacht, außer zu rechtfertigen, dass Israel alles richtig macht. Und dann fahren die dahin für die Bilder. Die hat keiner. Ist ja nicht so, dass die wirklich richtig eingeladen wurden nach dem Motto, Jungs, ihr seid so toll. Die wollten nur mit am Tisch sitzen. Die Europäer wollen nur da sitzen, dass die damit nichts zu tun haben. Der gab es auch, gab es überhaupt eine Pressekonferenz von Merz? Und die wozu? Der hatte nichts zu erzählen. Der saß ja nur hinten, durfte zuhören, wie vorne Trump redet.
Er hat im Vorfeld gesagt, dass er mit Trump dann auch nochmal über den anderen Krieg sprechen möchte, der da in Europa tobt und wird dann nochmal zum Ausdruck bringen, bla bla bla. Ich habe davon aber nichts gesehen.
Nee, ich auch nicht. Also das ist, darum, die Europäer sind so, nicht nur Deutschland, die ganzen Europäer, aber Deutschland ganz extrem, sind so unwichtig geworden, das interessiert keinen mehr.
Jahrzehntelanges Vertrauen aufgebaut, gell?
Alles weg. Komplette Autorität, die internationale Autorität der Deutschen und auch der EU. Weg.
Na klar, wenn du Leute hinsetzt wie Merz, Scholz, von der Leyen,
Baerbock,
Wadephul,
Liz
Baerbock,
Truss, Boris Johnson, den Clown.
Boris Johnson, Keir Starmer, Macron. Das ist ja ein Clown-Kabinett, ne?
Ja.
Oder halt Leute, die dementsprechend lenk- und steuerbar sind, deren eigene Vita den Weg der.
Kallas, strohdoof die Frau, darf aber Chefdiplomatin sein. Warum darf sie sein, Chefdiplomatin der EU? Weil sie unfrei frei sagen kann, Russland ist scheiße. Das ist ihre ganze Qualifikation.
Muss man hinkriegen.
Muss man hinkriegen.
Nachts um drei geweckt werden,
Ja,
Russland ist scheiße.
wieder, ne? Das, auch nur zur Erinnerung, nur weiteres Beispiel, wie wertlos die Europäer heute sind. Die Kallas ist doch nach Washington gefahren, um den US-Außenminister Rubio zu treffen.
Und der Marco hat kein.
Er hatte keine Zeit, er musste seinen Hund füttern.
Wer der
So.
Mario? Wie heißt er?
Marco,
Marco,
Marco.
schon Marco, ja. Ich war jetzt gerade abgelenkt, weil dein Hund ja auch so heißt, ne? Entschuldige.
Ja, aber ich, so, und dann saß die in Washington, da hat er gesagt, ich habe keine Zeit.
Ich flieg wieder
Schön, dass
zurück.
du gekommen bist, aber tschüss. Das ist die Autorität von Europa heute, von der EU.
Oder die Geschichte mit von der Leyen, die in China durch den Lieferantenausgang gehen musste am Flughafen. Ja,
Ja,
so.
genau.
Und
Weil sie sich bei Macron mit dem Flugzeug gemogelt hat.
dann, da gab es so die Geschichten, dass sie ganz missmütig an der Security stand, weißt du, so, bitte Tasche ausräumen, hier, bitte. Bitte.
Ja, das fand ich schön. Das fand ich, was geht's ja auch? Ich bin der Passagier im Flieger. Das war Macrons Staatsbesuch. Sie war nur Gast. Gibt so viel. Baerbock, wie sie empfangen wird. Teilweise, da wurden ja teilweise auch, Baerbock musste ja schon Flüge umdrehen, weil irgendwer vergessen hatte, die Freigabe für einen Regierungsflieger zu geben in Afrika. Musste sie zurückfliegen. Und am nächsten Tag nochmal kommen.
Oh, das ging an mir vorbei. Echt?
Ja.
Die waren schon fast da und dann
Die waren
keine.
aus Arabien, sie ist aus Arabien irgendwie nach Afrika geflogen und musste umdrehen. Ah, sorry, ein bürokratischer Fehler. Wir haben vergessen, Luftraum für Sie freizugeben. Kommen Sie morgen
Können wir
wieder.
jetzt heute auch nicht nachholen? Luftraum ist voll gerade.
Ja,
Jetzt können
jetzt müssen
wir.
Sie erstmal zurückfliegen, tanken und so. Sie müssen ja wieder nachtanken, dann können Sie nochmal wiederkommen. Vergiss es. Es ist traurig, aber es ist so.
Doofland.
Ja.
Ich bin einverstanden mit diesem Titel.
Ja, ich
Es
auch.
drückt meine Stimmung insgesamt aus und auch überhaupt so.
Ja.
Hüpfen wir nochmal in ein anderes Thema rein zum
Aber wollen wir
Schluss.
noch was machen? Ja,
Ja,
okay.
wir haben noch, glaube ich,
Zwei.
dos Artiklos.
Dos Artículos.
Okay, und zuerst gehen wir über den Teich und gucken mal, wer Mr. Schiff ist. Mr. Adam Schiff kriegt Feuer unter den Hintern. Und dann Hintern
Bin ich nur da?
und noch ein paar andere auch. Also, das war ja einer der Haupträdelsführer gegen Trump in seiner ersten Amtszeit und auch
Oh
danach.
ja. Oh
Und
ja.
jetzt hat sich der Wind gedreht und die Mannschaft um Trump herum hat das alles irgendwie nicht vergessen und möchte das jetzt irgendwie aufarbeiten.
Ja.
Ist da überhaupt eine Chance, dass das aufgearbeitet wird, oder ist das jetzt auch nur so alibimäßig? Was denkst du?
Ja, das weiß ich auch nicht, was wieder Trump da geben will. Also juristisch sicher. Also, was die gemacht haben, ich meine, ich mache wieder Werbung, mein Buch, das Ukraine-Kartell, da kann man das ja alles nachlesen. Das kannst du jetzt wirklich, so der richtige Moment, das Buch nochmal rauszuholen, weil all die Leute, die jetzt da von Trump so langsam angeklagt werden, FBI-Chef Comey, der damalige CIA-Chef, wie heißt er noch, weiß ich jetzt nicht mehr, Adam Schiff und auch einige andere, die jetzt ja, von denen Trump schreibt, dass sie alle in den Knast gehören. All das ist ja, habe ich ja in dem Buch geschrieben. Das kannst du alles dann nachlesen, warum das so ist. So, das ist ja alles nicht neu. Das Buch habe ich wann geschrieben? Vor 2 Jahren? Vor 3 Jahren? Ich weiß gar nicht mehr. Das habe ich noch geschrieben, ne? Also egal, waren beide noch im Amt. 2 Jahre wahrscheinlich. Wurscht. Aber so, kannst du, aber das Buch kann man jetzt gut kaufen und nachlesen, wer sind die Typen? Und warum ist Trump sauer? Und bei Adam Schiff, da haben sich jetzt, wir hatten da eigentlich geschrieben, ich glaube, die Spiegel hat wieder irgendwas geschrieben von wegen, ah nee, noch gar nicht richtig. Trump hat nur geschrieben, dass er dem Mann auch, ne, was war sein Post? Der hat erstmal geschrieben, das Ukraine-Amtseinhebungsverfahren gegen mich. Ja, Grund war ja Ukraine 2019. Er hat das schon so genannt. Das Ukraine-Impeachment gegen mich war ein weitaus größerer illegaler Schwindel als Watergate. Ich hoffe aufrichtig, dass die zuständigen Behörden, einschließlich des Kongresses, sich damit befassen. Adam Schiff war so unehrlich und korrupt. So viele Gesetze und Protokolle wurden verletzt und schlichtweg gebrochen, schreibt Trump über Adam Schiff. Und es stimmt. Das habe ich ja in meinem Buch alles schon erklärt, wie der das gemacht hat.
Warum jetzt er? Die anderen sind ja auch schon im Fokus. Da gab es doch den Comey
Ja, der Comey
und
hatte schon Anklage gekriegt.
Clapper und
Ah, Clapper war das, genau.
wer war noch? Comey, Clapper und noch so einer. Und
Bei
Schiff, ja.
John Bolton gab es gerade eine Hausdurchsuchung. Ups.
Mr. War?
Ja, der große Falke.
Mr.
Der
Großer
ist auch auf der
Schnauzbart,
Liste.
gell? Der,
Ja,
der,
der mit
der.
dem Walrossbart. Der ist auch auf der Liste. So, und jetzt hat der Trump dann den Schiff genannt. Und das kannst du in dem Buch alles wunderbar nachlesen, was die da verzaubert haben. Der Schiff hat zum Beispiel, also das Amts, der Schiff war die führende Hand hinter dem Amtsenthebungsverfahren 2019. Der war damals Chef vom Geheimdienstausschuss im Kongress. Und da gab's, und dann kam ja dieser Whistleblower um die Ecke, der sagte, Trump hätte dabei ein Telefonat mit Zelensky Druck ausgeübt und so weiter, um die Demokraten zu bekämpfen. Das Telefonat ist veröffentlicht worden, da war kein Druck, egal. Die Geschichte haben sie weitergehalten. Und das war schon, das fing schon an mit dem, damit, jetzt kam alles hinterher raus. Ich erzähle mal die Chronologie, wie sie war, aber das kam natürlich alles zeitversetzt später ans Licht. So. Ende Juli telefonieren Zelensky und Trump. Daraufhin kommt irgend so ein Beamter zu Adam Schiff und sagt, du, das Gespräch war doof. Das können wir jetzt benutzen. Also um Trump oder es war die Idee von Schiff, wer die Idee hatte, weiß man nicht. Aber die haben sich zusammengesetzt und gesagt, wir benutzen das Gespräch, um zu sagen, Trump macht Druck auf Zelensky. Und jetzt schreibst du einen Whistleblower-Bericht, du bist ja irgendwo bei den Geheimdiensten und beschwerst dich nach oben. Also guter Plan. Aber ich kann ja nichts schreiben, weil in den Richtlinien steht ja drin, ich darf als Whistleblower nur Dinge ankreiden, die ich persönlich erlebt habe. Alles, was ich so gehört habe, gilt nicht. Dann sagt der Schiff, das ist überhaupt kein Thema, schreib mal deinen Bericht, ich ändere die Regeln. Und dann hat er im August die Regeln geändert und gesagt, früh stand drin, was haben Sie aus eigenem Erleben konkret erlebt? Ne? Bitte aufzählen. Und danach stand da drin, haben Sie es aus eigenem Erleben oder vom Hörensagen? Bitte ankreuzen. Also das heißt, wenn der Typ seinen Bericht geschrieben hat, hat Schiff die Regeln geändert, dann ging der Bericht nach oben und dann sitzt da zuerst irgend so ein Geheimniskoordinator, der guckt drauf, ob der was ist, und der hat den Bericht gelesen und hat gesagt, Bullshit. So, Müll. Ja, und Schiff sitzt und wartet auf den Bericht. Der kommt nicht.
Gehen die davon aus, dass die mit dem allen einfach durchkommen, oder war das denen
Ja, natürlich haben sie
scheißegal,
versucht.
oder? Oder sie wussten einfach, solange Biden und die ganze Obama-Clique da ist, dann
Ja,
passiert da
solange es die
nichts.
gibt, damals war ja Trump noch Präsident.
Ja.
Aber so läuft's. Und das war lustig. Dann hat der Schiff da gesessen und da wusste der scheiß Bericht. Und dann kriegte die Washington Post einen Tipp. Oh, der Geheimdienst hält einen Whistleblower-Bericht zurück. Da haben alle Medien aufgeschrien. Unglaublich Skandal. Und dann gab es gesagt, wenn ihr den Bericht haben wollt, nimmt. Ja, also das heißt, der Schiff wartet auf den Bericht, weiß, dass er kommt, weil er hat ja, ne, abgemacht, dass der kommt. Dann kommt er nicht, dann geht er zur Presse und sagt die Presse. Bäh. Und dann haben sie daraus das Amtsenthebungsverfahren gebastelt. Und das war alles Schiff. So, das ist.
Was ist denn jetzt eigentlich mit den ganzen Anhörungen, die da angekündigt worden sind im August? Da hieß es doch, Familie Clinton darf auf die Bank sitzen und Rede und Antwort stehen.
Ich warte auch,
Auch
keine
viele
Ahnung.
andere, da waren jetzt mehrere Termine für Anfang Oktober angesetzt und bis jetzt ist mir da noch
Ich auch nicht. Ich warte auch. Ich warte auch.
Hillary Clinton auf der Anklagebank oder zumindest auf der Verhörbank vom
Ja, auch
Untersuchungsausschuss.
Hunter Biden wäre lustig.
Schon. Wäre schon
Weil
was.
Hunter Biden hätte das Problem, der ist ja begnadigt. Ne? Joey hat ihn ja begnadigt. Für alles.
Deswegen,
Im Zeitraum von bis,
ja.
von 2014 bis 2024. Alles, egal, begnadigt. Pauschal.
Du meinst, der Autopen hat ihn begnadigt.
Ja, gut, okay, der Autopen. Jetzt hier das Problem, jetzt können Sie den aber trotzdem vorladen.
Unter Eid?
Und er darf nicht lügen. Da muss er unter Eid sagen, ich habe das alles gemacht, ihr könnt mich dafür nicht anklagen, Edgy Badge. Sobald er das bestreitet, sagen sie, sie sind unter Eid. Junger Mann, jetzt haben sie einen Meiner bei der Backe. Dafür gehen sie doch im Bau.
Also wird er lieber dann das
Weiß ich
sagen.
nicht, weiß ich nicht. Warten wir es ab. Ich find's geil. Das ist lustig.
Weil Papa hat ja nicht mehr die Macht und übrigens auch kam die Meldung, schwer krebserkrankt, der Herr Biden.
Ja.
Also schwer, schwer krebserkrankt. Terminal ill hat es geheißen.
Ja, das ist die Meldung kam schon vor einiger Zeit, dass er dann Krankheit hat und heilbar und Krebs und das ist vorbei. Gab es eine neue Meldung, das ist jetzt fortgeschritten? Die Meldung ist ja schon ein paar Monate alt.
Die habe ich jetzt diese Woche gelesen, dass da eben so ein Update gab, dass das wohl schlimmer ist, wie man gedacht hätte. Und es könnte durchaus sein, dass da irgendwann eine Nachricht kommt, so.
Ja, gut, ich meine, der Mann ist über 80, da musst du erstmal hinkommen.
Ich habe gerade einen sehr krassen Gedanken im Kopf und ich weiß nicht, ob man das richtig verstehen kann, aber muss man vergleichen jetzt Bruce Willis, Joe Biden. Beide leiden unter extrem kognitiven Defiziten. Bei Bruce Willis sieht es so aus, dass er jetzt schon nichts mehr spricht, eigentlich nur noch da sitzt und niemand mehr erkennt. Es ist auch,
Vegetiert, ja.
ja, und Joe Biden ist dieser Fortschritt auch erkennbar gewesen in seiner ganzen Amtszeit. Und das klingt jetzt vielleicht makaber und ich hoffe, man versteht mich da nicht falsch, aber eigentlich ist dann so zu sterben vorher noch, bevor man sich komplett auflöst im Gehirn, es ist auch doof. Du kriegst es
Ja,
ja
ne,
dann auch
das kann ich
mit.
dir ganz deutlich sagen. Also,
Weißt, also ganz
ich
ehrlich.
hätte gerne, dass mich, wenn ich anfange, richtig dement zu werden, hätte ich gerne jemanden, der die Spritze gibt. Ich möchte das nicht.
Setz dich doch ins Auto rein und mach einen Schlauch rein. Das ist.
Ja, oder sowas, egal. Also ich möchte das
Ah,
nicht.
Entschuldigung, das darf man nicht sagen. Man muss, wenn man über Selbstmord spricht, immer einen Disclaimer dazu schicken, weil es gibt Menschen, die sind in so einer Situation
Ja, nee,
nicht
also ich überhaupt nicht.
aufgeben,
Ganz und
nicht.
gar nicht. Ich bin auch gegen, es gab ja jetzt den Fall, da hat sich ja einer, ist ja anscheinend legal in Deutschland, einer, der hat ja Sterbehilfe in Anspruch genommen,
Oh, ganz
47
krass.
Jahre alt.
37 erst.
Oder 37. Und sein einziger Grund war, ich habe so extrem gelebt, es ist nicht mehr steigerungsfähig, ich habe keinen Bock mehr. Die zweite Lebenshälfte wird nicht so interessant wie die erste. Bekloppt.
Moment,
Solche
ich.
Leute gehören zum Psychiater, der hatte eine Depression, da kannst du mir erzählen, was du
Moment,
willst.
ich habe jetzt gerade den Fall gemeint von einem schweren Impfschaden, der.
Nee, 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 nee.
Nee.
Ist ein anderer. Ich glaube, der war 47 oder. Ist egal. Also ein Typ, der hatte ganz extrem gelebt, ganz viel erlebt, der war auf die Berge gestiegen und hat einen Marathon fast Rekordzeit und was der alles gemacht hat. Und der hat dann gesagt, ja, nee, also jetzt, mein Leben war so toll, jetzt werde ich älter, das wird jetzt nur noch langweilig, ich will nicht mehr. Ja, so. Das darf man. Ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland oder in der Schweiz, auf jeden Fall, das war im Spiegel.
Oh, wie krass.
Ja, völlig bekloppt. Also, das ist so, Selbstmord ist keine Lösung. Ja? So, es geht jetzt nur darum, was mache ich mit jemandem, der wirklich unheilbar krank ist und so weiter. Und ich
Ja.
möchte es nicht. Also gibt ja auch in Deutschland die Möglichkeit Patientenverfügung, ne, nach dem Motto, schließ mich nicht an Apparate an, wenn was passiert. So ein Typ bin ich. Also ich möchte gerne leben, lebenswert und wenn das eh zu Ende ist und nicht mehr rettbar, ja, dann möchte ich noch ein halbes Jahr leiden müssen. Dann möchte ich selbst sagen, wann Schluss ist.
Hast
Das ist der Punkt.
du gewusst, dass 60% der der Krankenkassenkosten auf die letzten 2 Lebensmonate fallen?
Das wundert mich nicht. Also ich erinnere mich
Krass.
an meinen Vater in seinen letzten Jahren. Das war ganz traurig. Ständig im Krankenhaus mit irgendwas. So, und hat den Schlaganfall danach war vorbei. Die 7 Jahre danach waren nur noch Scheiße.
Wir waren bei Joe Biden. Ich wünsche ihm eigentlich einen geruhsamen Übergang, weißt du so.
Das wünsche ich jedem. Also wie gesagt, also ich hab auch bei meinem Vater gesehen, das ist irgendwann nicht mehr schön. Mein Vater hat bis zuletzt leben wollen, hat er auch gemacht, aber die letzten 7 Jahre waren nicht mehr schön.
Wie alt warst du, als dein Vater ging?
Wann war das? Das ist 8 Jahre her.
Ach so, okay. Ah, alles klar. Ich war damals 21, als mein Vater starb mit 50 schon. Das
Nee,
ist.
mein Vater, ich hatte mit meinem Vater ein super Verhältnis, also in der Jugend etwas gestört, wie das so ist, wenn man jugendlich ist und einen eigenen Kopf hat, aber als ich ausgezogen bin, mein Vater, den habe ich wirklich als meinen Freund gesehen, also nicht bloß Vater, sondern wirklich auch Freund.
Okay.
Ja, wir hatten ein super Verhältnis und wie gesagt, das ist darum, die letzten 7 Jahre, die waren einfach nur doof. Ja.
Du hattest
Egal, also wie
wenigstens
gesagt, ich wollte hier auf keinen Fall irgendwie für Selbstmord
Ja.
propagieren, im Gegenteil.
du hattest wenigstens Gelegenheit, als Erwachsener mit deinem Vater irgendwie in Kontakt zu haben. Das ist mir gar nie gelungen. Ne? So.
Ja, nee,
aber mir fällt gerade ein, wir unterhalten uns, wie wenn hier gar niemand zuschaut. Lass uns mal ein bisschen zurückkommen, bitte.
Ah, ich hätte doch erzählen können, wenn mein Vater mich hier immer in Russland besucht hat. Das war richtig lustig. Wir hatten viel Spaß. Egal, gut.
Kann ich mir vorstellen.
Der kam immer so, ich komme mal für eine Woche, mussten lange überreden. Und als er dann hier war, hat er mir die Tickets verlängert, dann war er 6 Wochen hier. Weil er nicht mehr weg wollte, weil es so geil war. Ja, war gute Zeit. Also egal. Gut.
Nimm das als Erinnerung mit. Ne?
Ja, natürlich, natürlich. Gut, also wir waren bei Onkel Schiff und so weiter und so fort. Also das ist Herr Schiff. Und wenn wir jetzt, wer jetzt verstehen will, also der Artikel, den du hier siehst, das ist eine Übersetzung, habe ich ein Kapitel übersetzt aus dem Buch. Das Ukraine-Kartell. Mhm. Weil ich, das kann ich jetzt wirklich, ich kriege ja kein Geld, ich bin unter Sanktionen. Ich kann also völlig uneigennützig dazu auffordern, das Buch zu kaufen. Ich habe davon nichts. Bis auf Weiteres. Weil es einfach erklärt, warum Trump gegen die Demokraten vorgeht. Und gegen wen und warum. Das kannst du in dem Buch nachlesen. Und also alles allem, das, was so kommt, ist nicht überraschend.
Der hat jetzt, warte mal, Januar, jetzt sind wir 3,9. Der hat jetzt noch 3 Jahre und 3 Monate. Hat der noch vor sich als Präsident. Ich glaube, da geht noch einiges in Bezug auf, ich bin noch nicht fertig mit euch.
Ja. Also du siehst ja auch den Shutdown, ne? Der macht hier überhaupt keine Anzeichen, die beenden zu wollen.
Ja, weil der, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt schon rausgeschmissen hat, die er sonst gar nicht losgeworden wäre.
Das ist eine totale Säuberungsaktion. Der haut den Deep State raus. Mhm. Der haut die ganzen Leute raus, die Rädchen im Getriebe, die da gegen ihn gearbeitet haben.
Weil jetzt hat er die Möglichkeiten, oder?
Ja. Der hat überhaupt gar kein Interesse. Der Shutdown soll dauern. Er räumt richtig auf. Der hat einen richtig harten Besen gerade. Muss man jetzt auch nicht gut finden. Ist jetzt nicht unbedingt die beste Möglichkeit mit solchen Säuberungsaktionen. Ne? Also aber das ist das, was passiert.
Kommen wir zu unserem Rausschmeißer. Es geht um was sonst? Es geht um Korruption von EU-Parlamentariern. Da gibt es gewisse Interessenskonflikte wegen ihren Nebenjobs und so weiter. Also Überschrift für diesen Artikel wäre auch ein Wasserwunder, ne?
Ja, also, genau.
Tell me something new, ja. Also was? Echt? Abgeordnete sind bestechlich, sind korrupt?
Nein. Im Leben nicht.
Was, doch, nein. Oh, weißt du, jetzt ernsthaft, wo ist denn das am meisten zu sehen? Also es gibt ja irgendwelche Tagespauschalen, die da einfach abkassieren. Martin Sonneborn hat das mal öffentlich gemacht, dass da sehr, sehr viele Abgeordnete eigentlich so gut wie nie da sind, aber dann am Freitagmittag irgendwie aufschlagen, sich die ganze Anwesenheitsprämie auszahlen lassen und dann abhauen. So.
Ja, aber die Magnetkarte durch den Schieber schieben, ich war da.
Ja, also.
Ja, klar, aber darum geht es ja gar nicht. Das ist ja nicht Korruption, das ist ja einfach nur Geld klauen. Also, aber nee, es geht darum, und wieder, ne, ich bin's nicht, Financial Times, nicht die russische Propaganda. Die hat untersucht und einen Artikel geschrieben und gesagt, ja, 59 Abgeordnete im EU-Parlament sitzen in Ausschüssen oder arbeiten an Gesetzen, die sich mit ihren Nebentätigkeiten überschneiden. Also das heißt, die kriegen von Lobbyisten Kohle und machen dann die Gesetze, die Lobbyisten wollen. Was aber ja nicht im Westen ja legal ist. Die dürfen ja Nebeneinkünfte haben.
So. Und zufällig passt es mit den Gesetzen.
Zufällig passt das, genau. So, das ist Korruption in Reinkultur, die im Westen legal ist. Und die Financial Times hat das mal genau geguckt mit Namen und so weiter. 59 Leute aufgesehen, auch Deutsche darunter, die sich da fröhlich. So, das ist ganz normal.
Wäre das im Bundestag anders, wenn man das untersucht?
Ist ja im Bundestag genauso. Also, das ist da extra legalisiert worden im Bundestag über Paragraph 108e des Strafgesetzbuches. Da steht drin, du darfst Abgeordnete nicht bestechen. Aber du darfst ihnen schon Geld geben, wenn es den Regeln entspricht. Also sprich, sie müssen es dem Bundestag melden, entsprechend der Bundestagsordnung, und sie müssen Steuern bezahlen. Mhm. Dann darfst du. Mhm. So, also das ist ein extra Paragraph in Deutschland, um die Korruption zu legalisieren. Für die Abgeordnete gelten andere Rechte. Bei normalen Menschen ist alles für Bestechung, Vorteilsnahme und Bestechlichkeit, das ist alles Paragraph 330 folgende da in der Ecke. Und für Abgeordnete gibt es den 108d, die sind gleicher, die haben andere Regeln. Die dürfen.
Doof.
Deutsch.
Doofland.
Ja.
Es ist so bitter, das zu beobachten, weißt du, so. Das ist so, das ist so.
Wie oft verfluchst du den Tag, an dem du ans Telefon gegangen bist, als sie gesagt haben, da ist so ein Typ, so ein Unbekannter, der hat ein Buch geschrieben, mach mal ein Interview mit dem.
Eigentlich gar nicht. Eigentlich muss ich ehrlich gesagt sagen, gar nicht, weil das ja auch sehr viel bereichernd ist. Die ganzen Schmerzen, die du mir zufügst oder die du uns zufügst, haben ja auch einen gewissen Lerneffekt oder einen gewissen therapeutischen Effekt. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute mir ständig wegen Tacheles irgendwie auf die Schultern klopfen und ich dir permanent Grüße und Daumen nach oben durchgeben muss. Du siehst ja auch jedes Mal, wie viele Leute zugucken, das trotz der Schmerzen letztendlich, ja. Und auch, ich habe auch Berichte bekommen, dass Leute eben über dieses Format angefangen haben, kritischer zu denken und Nachrichten eben mit einem anderen Auge zu sehen. Dass man halt einmal mit den Schleier wegreißen muss vor den Augen, um dann den Leuten klar zu sagen, du, aber jetzt schau dir doch mal die Seite an und hör dir das mal an. Eine Freundin hat neulich gesagt, dass sie eine Bekannte hat, die eine Spätaufgewachte ist, also erst vor kurzem irgendwie auf, keine Ahnung, über Daniele Ganser oder sonst irgendwas. Und die kriegt jetzt in homöopathischen Häppchen, kriegt die ein oder andere Nummer zugeschoben immer. Und ich glaube, auch Tacheles ist da schon mal gewesen. Und die ist jetzt all in. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. So wie so ein trockener Schwamm, der da so rumliegt irgendwo in der Wüste und dann plötzlich kommt jemand und macht das Ding erstmal nass und das saugt alles auf. Ja, so wie so ein, hatte ich ja keine Ahnung, ne, so auf die Art. Und das kann sehr befreiend sein, aber auch natürlich verstörend für viele Menschen
Das
am
ist erstmal
Anfang, gell?
schmerzhaft. Ich weiß ja
Sehr
noch, wie ich
verstörend.
2014 aufgewacht bin. Das ist so einmal komplett neu formatieren, ist echt schmerzhaft.
Das geht mir überhaupt nicht in den Kopf rein, dass du mit deinem analytischen Hirn, das ja alles in kürzester Zeit aufschnappen kann, bis 2014 eigentlich mit dieser anderen Realität so ganz und gar nicht in Berührung kommen bist.
Ich habe
9/11.
Karriere gemacht. Ich war Vorstand bei irgendwelchen Firmen. Ich hatte 12, 13, 14 Stunden Arbeitstage.
Aber 9/11 musste doch auch irgendwann mal komisch
Ja, aber
vorgekommen sein,
aber
oder?
das war jetzt nicht so, dass es mich interessiert hat. Ich hatte gesehen, okay, das ein bisschen komisch ist die Sache schon, aber
Gebäude 7 und so. Gebäude
davon
Nummer
wusste ich ja
7.
nichts. Davon erfährst du ja nichts in Spiegel und ZDF. Das weißt du ja nicht. So, also von daher, nee, das ist du. Ich war einfach beschäftigt. Darum sage ich kann ja auch all die Menschen verstehen, die so einen langen Arbeitstag haben, auch wenn es, ne, Klempner, Putzfrau, was auch immer, als Automechaniker, Buchhalter. Arbeitstag 8 Stunden, 8, 9 Stunden, dann noch Stunde hin und Stunde zurück ins Büro, dann bist du schon bei 10, 11 Stunden mit Mittagspause, 12 Stunden fast von zu Hause weg,
Kochen.
einkaufen, Privatkram, Kinder bei den Hausaufgaben helfen, mit der Frau nochmal streiten, und dann ist noch Tagesschau mit Bier und das ist Feierabend. Wann sollen die sich da reinknien? Darum, das war bei mir 2014, hatte ich Zeit. Ich hatte meine Karriere an Nagel gehängt, wollte nach Russland, wollte eigentlich als Unternehmensberater mich hier selbstständig machen. Da war 2014 Sanktionen, dann hatte ich Zeit.
Aber was war der eigentliche Punkt, dass du gesagt hast, ich habe jetzt keinen Bock mehr und ich mache jetzt Antispiegel?
Das war noch was anderes dran. Es war so, dass ich einen Job in der Schweiz hatte. Da war ich Vorstandsvorsitzender von einer Holding, Finanzholding. Das ging zu Ende, weil ich da mit dem Eigentümer, das waren, egal, hatten wir also gewisse Unstimmigkeiten. Habe ich gesagt, wenn Sie die Entscheidung treffen wollen, müssen Sie die treffen und mich vorher rausschmeißen. Hat er auch gemacht. So. Und dann hatte ich zuerst noch gesagt, ich suche mir wieder einen Job. Aber das war ja dann, wie gesagt, auch schon, ne, nach der Finanzkrise. Das heißt, da war es plötzlich sehr eng mit Jobs. Und da habe ich überlegt, gut, komm, dann vergiss es, weil ich war auch an dem Punkt angekommen, wo ich sagte, ich habe ja Schweinegeld verdient damals, wo ich auch sagte, okay, dann nicht.
Wann war das? Welches Jahr sind wir jetzt gerade?
2013, 14.
Okay.
Und da habe ich dann gesagt, okay, pass auf, ich habe auf diese Art von Leben keine Lust mehr, weil ich war ständig, habe alle paar Jahre in einer anderen Stadt gewohnt, an einem Land gewohnt, weil, ne, ab einer gewissen Position, so, gibt es den Job eben nur noch da. Und dann habe ich da gesessen und gearbeitet, jedes Mal im neuen Land, also keinen eigenen Freundeskreis, viel gearbeitet, keine Zeit, einen Freundeskreis aufzubauen, dann ohne Ende Dienstreisen. Als ich in der Schweiz war, da bin ich teilweise täglich im Flugzeug gewesen, weil ich da für 8 Länder in Osteuropa verantwortlich war. Dann sitzt du irgendwo in Bukarest im Konferenzraum, und deine Freunde feiern Geburtstag, dann, ne, du kannst da nicht hin, kannst nur anrufen. Fand ich also unterm Strich irgendwann doof. Ich hatte gesehen, Geld verdienen ist nicht alles. Und dann habe ich gesagt, so, was willst du im Leben? Und habe ich gesagt, Petersburg ist meine Stadt. Ich gehe nach Petersburg und dann gucke ich, was ich da mache. Und dann habe ich gedacht, ich werde Unternehmensberater, ich helfe so deutschen Mittelständlern, die nach Russland wollen, hier den Laden aufzubauen. Ja, aber dann kamen die Sanktionen, wie gesagt, 2014, dann kamen keine Mittelständler. Und dann hatte ich aber Gott sei Dank genug Geld auf der Kante, weil ich ja vorher so schweinemäßig verdient hatte, dass ich erstmal ein paar Jahre Pause machen konnte. Und das fiel zusammen mit 2014, wo ich dann die Zeit hatte. Dann habe ich angesagt, okay, ich gucke mir das jetzt an.
Was auf dem Maidan
2014.
passiert ist, und dann bist du drauf gekommen, dass
Und dann
deine.
habe ich, genau,
Ja.
2014, 15, also so 16, 17, da habe ich angefangen, mich so überall einzulesen, um Gottes Willen. Und dann kam 2018 erst der Moment, wo ich sagte, das ist mir alles so ärgerlich. Das geht mir alles so auf. Und sag, ich mache mal eine Internetseite. Ich schreibe mal ab und zu so, ich habe immer noch den Spiegel gelesen, so zum Lachen, ne? Und ich denke, okay, das ist eigentlich so dreist, was die machen. Jetzt machst du mal eine Seite. Du hast den Spiegel 40 Jahre gelesen, dem geglaubt. Jetzt nennst du die Seite Antispiegel und schreibst mal ab und zu einen Artikel, wie der Spiegel lügt. So als Hobby.
Das war der Impuls, oder?
So fing es an. Sommer 2018.
Okay.
So, und dann ging es Schlag auf Schlag. Dann ging es ja sehr schnell. Dann kam, habe ich das Buch noch geschrieben, das erste Buch. Und das war dann haben wir uns kennengelernt Anfang 2019.
Ach so, Sommer 18 hast du mit Antispiegel angefangen
Ja,
und
ja.
Anfang 19 haben wir uns dann getroffen, gell?
Genau.
Im Januar, und 2 Monate später haben wir Tacheles angefangen.
Wir haben uns im Januar telefoniert, im Februar, glaube ich, getroffen in Leipzig im Studio. Und im März, glaube ich, angefangen mit Tacheles, irgendwie so.
Okay, erstaunlich. Also das Beispiel von dir zeigt halt einfach auch, dass man ganz schön viel Arbeit reinstecken muss, um sich dieses Alternative oder dieses neue Weltbild zu bauen. Ja, also unter
Ja, du musst
10.000
es.
Seiten, ich sage mal 10.000 Seiten muss man schon investieren, um da mal so in alle Richtungen mal reinzugucken. Ja.
Ich habe jetzt gerade geguckt, also ich habe jetzt auf dem Antispiegel aktuell 11.600 Artikel veröffentlicht seit 2018.
Holy fuck. Und ohne die Bücher.
Ja, die kommt dazu.
Und wie viele
Das
Bücher
habe ich
waren
acht oder
das?
zehn Bücher noch, ja.
Und da hat jedes Buch, das sind auch nochmal 3000 Seiten, oder?
Ja, jedes Buch so 300, 250, 300 Seiten,
Ja,
ja, 300
der
Seiten.
Ukraine hat 1000, ne? Also.
Ja, genau.
Okay, also wir reden hier von wie vielen Seiten, die du geschrieben hast seitdem? Also ein Artikel ist eine Seite.
Nee, die Artikel sind meistens länger.
Ja, dann, aber das sind dann 11.000, hast du gesagt, oder?
Artikel, ja.
Dann
Also 11.000 Veröffentlichungen.
20.000, also 30.000 Seiten hast du mindestens geschrieben schon, oder?
Wahrscheinlich um den Dreh und dann die Bücher dazu.
Okay.
Und dann mache ich nebenbei nochmal Tacheles und so ein Blödsinn und fahre noch irgendwann die Front oder nach Moskau. Und das, ja.
The Machine. Die Maschine, wirklich. Also es ist unglaublich, wirklich. Ja, aber gut für uns, ganz ehrlich. Also ich empfände es als Verlust, wenn wir das jetzt nicht machen. Okay, das ist jetzt auch selber Schulterklopfen. Ich stelle die dummen Fragen und du gibst die schlauen Antworten. Ne? Das ist jetzt was ganz anderes. Aber ich bin ja froh, dass dir damals langweilig war und du angefangen hast, da jetzt neu zu
Ja,
denken.
aber wie gesagt, darum verstehe ich auch die Leute, die jetzt da, ne, wenn sie die erstmal keine Ahnung haben, wie denn sie da reinkommen, ist wirklich alles neu. Also ich weiß es bei mir noch sehr genau, wie bei mir alles neu, weil ich musste alles neu lernen. Also ich habe im Grunde auch die Geschichte der letzten 300 Jahre angeguckt, weil dann guckst du eine Sache an, guckst, wo kommt die her, und das, ja, wo kommt das jetzt her? Das baut ja alles auf irgendwas auf. Du musst ja dann irgendwann in die Vorgeschichte rein.
Und da merkst du, dass je näher du hinschaust, desto mehr fällt alles zusammen. Ja.
Es ist ja. Und darum, das ist ein Riesenberg. Also man muss wirklich im Grunde fast sein gesamtes Wissen über Zeitgeschichte und Politik neu formulieren, wenn man von der Tagesschau in die Wirklichkeit kommt.
Und dann gibt es noch die Bereiche, die du gar nicht anschaust. Also alles, was da so in die ganzen Logengeschichten geht und diese Sachen. Du hast ja noch einen ganz anderen Schwerpunkt. Es gibt ja nochmal Themen, die dir gar
Ja,
nicht
die
so wichtig
Logen und so,
erscheinen, ja.
das ist mir deshalb nicht so wichtig, weil in der heutigen Welt, also die Logen wären interessant, um zu gucken, wo es herkommt und auch ein bisschen, wie die Netzwerke funktionieren. Aber in der heutigen Welt läuft es über NGOs. Also das heißt, in diesen Logen versammeln sich wieder Leute aus diesen NGOs. Also, mir reicht es erstmal auszuwissen, wie die NGOs funktionieren, weil dann weiß ich, wie es geht. Dass die sich vielleicht auch noch in irgendwelchen Logen treffen und dann die Arbeit ihrer NGOs koordinieren, kein Thema. Und versuchen, ihre Leute auf Position zu. Aber das ist letztendlich das Gleiche wie die NGOs. Das ist Netzwerkerei. Netzwerkerei und bei NGOs eben auch Geld. Aber das ist das gleiche Prinzip. Und ich bin jetzt in die Logen noch nicht reingegangen, aber wenn du da reingehst, dann wirst du sehen, das ist das, ne, was hinter diesen NGOs und so weiter steht. Die Interessengruppe. Die fummeln sich da
Du
zusammen.
müsstest eigentlich wirklich die Bücher von Wolfgang Eggert lesen. Das könntest du 10-mal schneller und besser analysieren wie irgendjemand sonst. Ich musste das irgendwie zukommen lassen. Ich habe meine ausgeliehen und weiß nicht mehr, wem ich es geliehen habe. Scheiße. Aber
Ja, du.
Thomas, jetzt pass auf, wir quatschen hier wie normal. Hier gucken wir jetzt wieder. Das
Wir
ist
sind
ja,
fertig, die Sendung ist zu
wir sind
Ende,
eigentlich schon lange durch, vor einer halben Stunde. Danke, dass du wieder Zeit hattest. Wir sehen uns nächste Woche wieder und dann auch gerne wieder ein Pläuschchen zwischendurch. Aber das war der Bericht aus Doofland. 175 haben wir jetzt gerade Mini-Jubiläum, gell? Und wir machen bestimmt noch mal weiter, solange wir dürfen. Also.
Und für alle, die sich wundern, warum die nächsten 2 Tagen wenig kommt, ich muss schon wieder nach Moskau nachher. Und ich werde wahrscheinlich nicht zum Schreiben kommen, Freitag und Samstag. Vielleicht schreibe ich noch was vor.
Und dann schaffen wir
Ein,
vielleicht
zwei
mal
Artikel, aber
eine Sendung mit
ich habe in
einer
Moskau wieder
Stunde.
strammes Programm.
Nächste
Ja?
Woche eine Stunde Sendung nur, so ein Quickie dann.
Vielleicht, weiß ich noch nicht. Also ich habe in Moskau einiges zu tun. Ich werde vielleicht ein paar Bilder posten, wenn es etwas Interessantes zu fotografieren gibt.
Ich bin schon
Wovon ich
gebrieft,
mal
gell?
ausgehe,
Ja, ich bin schon
damit ein gewisser
gebrieft.
Herr keine Terminprobleme kriegt.
Wir
Mal
sehen es
gucken.
beim nächsten Mal, ja?
Ja.
Also, bis zum nächsten Mal aus der Zentrale, aus dem Doofland. Und besser wird es auch nicht, wenn man dann öfters sagt, den Titel. Macht es gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke für die Unterstützung und die vielen tollen Nachrichten. Wir tun alles, dass es vielleicht doch nochmal irgendwie besser wird hier. Ich hoffe, ihr macht dabei mit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus.